Von Odenade nach Compiègne fährt dein Bus heute. Also schnall dich an. Wir mal ist im Besenwagen für Unterhaltung und Informationen zur Veranstaltung, die wir besuchen, gesorgt. Fachkundige Fremdenführer haben wir nämlich auch an Bord auf den letzten Kilometern zum Start von Paris-Roubaix. Zugeschaltet ist auch Gravel-Kosmopolit Paul Voss aus Übersee. Wir freuen uns, dass auch du dabei bist. Lehn dich also zurück. Danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert.
So, ja, ich sitze jetzt hier Donnerstagmorgen noch in Innsbruck und begebe mich gleich, ich habe es gerade schon erzählt, auf die Reise Richtung Meran und treffe da die Jungs von Gonzo. Und Gonzo ist jetzt heute dann auch Partner im Besenwagen hier. Und ich reiße mal ganz kurz an, wie das eigentlich gekommen ist. 2022, erster Speed Company Rave, laufe ich abends einem von den Jungs von Gonzo in die Arme. Und der sagt, hier, ich schicke dir nächste Woche ein Paket Hosen, probier die mal aus. Und ich so, ja, okay, alles klar. Gonzo habe ich schon mal gehört gehabt, aber keine weitere Erfahrung damit gehabt. Ich so, ja, okay, schick Hosen, ich sag nicht nein. Wie versprochen, eine Woche später kam so ein Karton und ich habe das dann mal ausprobiert und ich muss sagen, ich habe das schon vielen Leuten erzählt, ich war geflasht, ich hatte noch nie ein Polster, was so gut gepasst hat und ich habe dann auch erstmal gemerkt, dass das Polster vorher nicht so gut gepasst hat und wer mich so auf den sozialen Medien verfolgt, weiß, dass ich seitdem auch keine andere Hose mehr gefahren bin und mega überzeugt war. Und ja, jetzt haben die Jungs sich auch mit auf die Rückbank vom Besenwagen gesetzt und Andi, du hast dich auch gefreut, ne?
Ich habe mich auch gefreut. So ein bisschen Kindheitserinnerung kam dann auch bei mir rauf, als ich dann zum ersten Mal wieder eine Gonzo-Hose angezogen habe, weil das war so früher auf jeden Fall in meinem Kleiderschrank, ja, auf vielen Sachen war das berühmte Gonzo-G drauf und so das Lieblingskleidungsstück damals, also war auf jeden Fall so eine neongelbe Regenjacke und überragend hatte ich auch so einen Ganzkörper-Neoprenanzug, das war eine Spezialanfertigung damals, für wen natürlich, für meinen Vater und das Gonzo-G sehe ich auch ab und zu öfter noch, weil das ist nämlich auch sehr, ist nämlich präsent auf dem deutschen Meistertrikot von meinem Vater damals, der hatte damals eben Gonzo als Ausstatter und dementsprechend, ja, hatte ich das schon immer und jetzt mal vorgespult, ungefähr 30 Jahre, ist Gonzo immer noch da, mehr denn je, also wirklich die Hosen kann ich bestätigen, verschiedene Polster habe ich da jetzt ausprobiert, kam mit allen super klar und habe jetzt auch das ein oder andere Trikot mal gefahren und da muss ich sagen, super bequem, also keine Nähte, wo keine Nähte sein müssen, ich finde es super. Auch der Kragen schön bei diesem Trikot. So ein bisschen zum Reißverschluss abfallend. Also jetzt auch für die kommende Jahreszeit perfekt. Also
perfekt. Und kein Schnickschnack dran. So geht es mir da genauso. Und ja, ihr werdet hier im Besenwagen jetzt auch noch öfter was davon hören. Aber ihr habt jetzt, ab jetzt, schon mal die Chance, das Ganze auch auszuprobieren. Wir können es nur empfehlen und Gonzo gönnt richtig, denn mit dem Code Besenwagen, komplett groß geschrieben, kriegt jeder von euch 30% auf gonzo.com. Also haut rein, probiert's mal aus. Wir können es nur empfehlen. Ciao, ciao.
Und wir sind der Besenwagen.
Vollkommen richtig. Ja, Fossi, bei dir ist 8 Uhr morgens. Genau. Bei uns ist jetzt, also 8:30 wahrscheinlich, bei uns ist 5:30 abends.
Ja.
Sag, erzähl, wo du bist.
Ich bin gerade in Monterey bei den Seeottern. Wie heißen die auf Deutsch? Heißen doch Seeotter, ne?
Ja, Seeotter heißt Seeotter, denke ich, Seeotter.
Ja. Genau, bei den Seeottern. Hab heute Morgen mir 6 aufgrund des Jetlags auch schon Kaffee geholt und hab mir die angeguckt, wie sie dann die ganze Zeit alle rumschreien. Ist einfach so geil.
Ja, aber sind das nicht Seeelefanten in Monterey? Diese Riesenteile?
Diesen Paul Voss Otter Sound, den hätte ich jetzt gerne als Klingelton, wenn du mich anrufst.
Ja. Nee, aber das Ding heißt ja hier auch, das Event, wo ich bin, Sea Otter. Also ich gehe schon, ja, und überall steht auch Sea Otter. Also jetzt unabhängig von dem Event. Ja, aber es gibt auch richtig große, es gibt alles. Aber die sind so groß, ja, Mann. Ja. Und die chillen da halt einfach.
Also ich weiß, wenn man diesen Pacific Coast Highway da runterfährt, Richtung L.A., dass irgendwann diese Elefanten auch kommen. Ja. Kann man sich nämlich auch anglotzen da am Strand, weiß ich schon.
Genau, das ist Monterey. Ist eigentlich, bevor du an die Küstenstraße kommst, die ja gesperrt ist noch, Big Sur. Genau, aber auf jeden Fall, ja, ist, bin ich in Monterey für Sea Otter Classic. Ist ja diese größte Radmesse. Ja, nee, also ich glaube, die Amis tun auch immer so, als wenn alles riesengroß ist. Also ist jetzt schon groß, aber sagen wir mal so, so eine Expo bei einem Radrennen bei uns in Deutschland ist genauso groß.
Okay.
Aber ja, ist hier ist halt so ein Radrennen ziemlich schwer. Ich bin jetzt hier 3 Wochen in USA und dann eine Woche Spanien direkt.
Also ist schon Gravel-Radrennen da?
Ja, das ist jetzt hier, das ist auch richtig schwer. Also es ist so halb Mountainbike-Kurs auch.
Mhm.
Hier gibt es ja in den USA relativ viele gute Mountainbiker, die mittlerweile Gravelfahrer sind, und das wird unangenehm. Aber ja. Genau.
Danach geht es noch nach Kalifornien. 3 machst du, oder?
Ich bin ja in Kalifornien,
die ganze Zeit, San Diego?
Genau. Ja, genau. Also ich bin hier und dann fahre ich weiter hoch nach Richtung San Francisco, Sausalito. Mhm. Sausalito. Ja. Bleib da ein paar Tage bei dem Brandon Wirtz, oder der hat mir was organisiert, und fahre dann noch weiter hoch Richtung Santa Rosa zu dem Levi Leipheimer Gran Fondo, was so, glaube ich, mittlerweile das größte Rennen ist in den USA, auch vom Preisgeld her. Und fahre dann wieder runter nach San Diego für Virgin Ruffle Ride.
Geil.
Die politische Situation mal beiseite, oder vielleicht auch nicht beiseite, aber es ist halt schon immer wieder geiler Vibe hier, so das Licht und so, und das ist schon, tut schon gut, muss ich sagen. Aber ja.
Ist schon nicht gut, nur teuer ist es.
Ist nicht günstiger geworden, sagen wir mal so.
Ja, ich habe auch mal bei so einer Gravel-Veranstaltung am Wochenende, habe unseren Freund Pösti auf dem Weg zum österreichischen Meister begleitet. Wir haben jetzt zwei nationale Gravel-Meister bei Rose. Ich bin sehr stolz. Paul Voss, Lukas Pösselberger.
Staatsmeister. Du
brauchst noch einen Schweizer.
Staatsmeister.
Genau. Um das Dach voll zu machen.
Stimmt. Mal gucken.
Ich glaube,
dieser Steli von Vorarlberg war nicht schlecht. Den sollte man vielleicht im Auge behalten.
Aber ich. Gibt es in der Schweiz überhaupt eine Gravelmeisterschaft? Frage ich mich gerade. Gibt es überhaupt einen Gravelmeister?
Die haben so viele Mountainbiker. Ich glaube, die nehmen das nicht ernst.
Ja. Naja, aber ich habe es auch gesehen. Ist halt eine schöne Region da unten, ein schönes Rennen. Ja.
Absolut. Vielleicht mega geil auch, organisiert auch. Also,
ja, vielleicht noch mal auch
Hut ab, hat Bock gemacht.
Die Gravel-WM auch da statt. Keine Ahnung, mal gucken. Ja,
gibt Gerüchte, zumindest, es gibt eine Bewerbung von dort, aber die UCI hält sich natürlich wie immer bedeckt, hat schon mehrere selbstgesetzte Antwortfristen nicht beachtet.
Ja.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja, genau, aber wir sind ja hier nicht der Gravel-Podcast.
Genau.
Aber ey, wir können ja so ein bisschen Klarheit schaffen. Also nachher beim Gastpart bin ich nicht mehr dabei. Den habt ihr.
Ach stimmt, ja, das müssen wir erzählen. Genau. Wir nehmen heute mit Paul mittwochs auf. Und wir haben mit unserem Gast Nils Polit gestern Abend schon aufgenommen, und da war Paul noch on the road, deswegen hört ihr da nur Andi und mich.
Genau, aber ich glaube, die Leute werden es verkraften, gerade wenn wahrscheinlich auch der Name Ghana ein paar Mal gefallen ist. Wird das die Leute gefallen, dass es jetzt gerade noch einmal
Nee, Paul, den kannst du jetzt gleich noch ein paar Mal sagen.
Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die immer wieder zahlreich einkommenden Zuschriften von euch. Also ich weiß mittlerweile, wie man es ausspricht. Auch dank Leute, die mir quasi YouTube-Videos schicken mit der richtigen Aussprache. Aber ich muss euch enttäuschen, ich bleibe bei Ghana. Jetzt erst recht, da bin ich stur. Ja,
vielleicht wird das.
Wir machen so ein Shirt. Ne?
Jens Vogt, Paul Voss, die bleiben halt bei ihrer Aussprache. Die machen sich da gar keinen
Spricht Stress. Spricht das auch so aus?
Nö, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die Jens anders ausspricht.
Für andere Sachen.
Da haben wir bestimmt alle unsere Fehler, kleinen Makel oder wie auch immer.
Ne? Nee, die Leute, die an diese Nachrichten schreiben, die nicht.
Ja, ich bin auf jeden Fall nach dem Wörthersee hier noch in Österreich geblieben. War auch eine schwierige Logistik, aber ich sitze jetzt die Woche hier in Innsbruck. Es ist wundervolles Wetter.
Ey, ganz ehrlich,
ist ja so ein bisschen deutsche Girona geworden, ne?
Bei dir habe ich manchmal das Gefühl, also ich weiß ja, dass du eigentlich eher so Homeoffice-Vibe hast bei dir, aber Urlaubstage versus Arbeitstage. Hast du auf jeden Fall, du hast auch alles richtig gemacht. Gefühlt.
Ich arbeite doch da.
Ja, nein, aber das ist so, das, auch, da ist halt wieder Instagram Live versus Reality.
Genau. Ja. Das, es wird einem oft entgegengebracht, ein gewisser Neid.
Du
ist manchmal durchzuhören.
Du hast
bei Leuten, aber.
Du hast geschafft, durch den Besen
ja auch
Privatier zu werden.
Genau. nur Podcast. Ja, nee, ich bin auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung, nämlich schon wieder. Ich hatte auch in Innsbruck hier einen Termin und die nächste Veranstaltung ist ein Camp von einem unserer diesjährigen Partner von Gonzo. Das haben die Leute entweder schon gerade im Spot gehört oder der kommt noch. Ja. Und danach geht's wieder Richtung Heimat.
Also du meinst gerade.
Andi, du bist noch in Flandern, oder?
Nee, ich bin jetzt wieder zurück, aber ich kann leider nicht mich da massieren lassen in eurem Wellness-Wochenende mit Gonzo.
Ja, Andi war auch da.
Ich bin jetzt wieder ein paar Tage zurück in Köln und fahre am Samstag nach Roubaix.
Aber eine Sache, man könnte anhand deiner Bilder im Hintergrund auch denken, dass du trotzdem noch in Flandern bist, in irgendeinem Museum, wo ganz viele Weltmeistertrikots hängen.
Das ist aber unser Büro. Schön, ne? Aber fehlen noch ein paar. Es ist immer noch nicht fertig. Ja, morgen arbeite ich mal ein bisschen dran. Vielleicht nächste Woche. Hier die ganze Galerie.
Ja.
Paul, wir können ja auch noch eins von dir hinhängen. Also ich lasse dir dann Platz.
Ey, du, also wenn ich nochmal zu den Ehren komme, dann schicke ich da paar raus.
Jetzt kriegen wir schon alle eins, oder?
Kein Problem.
Also. Ich reserviere das jetzt. Häng die Plakette schon mal auf.
Ja. Dann fahre ich mit dem Weltmeister-Trikot auf der Bahn.
Oder so einen leeren Bilderrahmen einfach. Und der muss halt gefüllt werden.
Ja. Ja.
Dann, aber bitte dann das Original-Trikot, ne? Mit Nummer, ungewaschen.
Ja, das, ja. Also wie gesagt, ne, das, die Träume sind da, aber... ja.
Ungewaschenes Zeug von Rennfahrern habe ich auch noch für unsere Hörer. Ich war ja, wie gesagt, letztes Wochenende bei der Flandern-Rundfahrt und bin da auch noch jetzt 2 Tage länger geblieben, um mit 2 ehemaligen Teamkollegen aus Jugendzeiten ein bisschen Rad zu fahren und denen das auch mal zu zeigen, wie sich das so anfühlt, das Finale der Flandern-Rundfahrt. Aber ich war auch sonntags schon mit dem Rad an der Strecke und stand oben auf dem Koppenberg. Und erstmal vielen Dank an die Legende Fabian Lienhardt, der mir eine Flasche zugeworfen hat. Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat oder einfach zufällig. Ich hatte nämlich keine Trinkflasche eingepackt für die Tage und war somit versorgt. Also vielen Dank nochmal. Und in der gleichen Gruppe oder kurz dahinter habe ich auch noch von Valentin Madouas ein paar Handschuhe zugeworfen bekommen. Also die wollte irgendwie nicht mehr mitnehmen für die restlichen Kilometer und die habe ich natürlich mitgenommen. Ungewaschen würde ich die jetzt hier rausgeben. Also wer die haben will, der kann gerne mal eine Mail an uns schicken, warum er die gerne haben will. Und dann suchen wir uns jemanden aus und der darf die dann gerne übernehmen und damit machen, was er will.
Bei solchen Sachen auch immer gerne. Wir haben auf unserer Website so einen Anrufbeantworter. Also wenn ihr eine gute Begründung habt, warum ihr die braucht, diese Handschuhe, dann schickt uns da diese Begründung in Audio, dass wir die hier raushauen können, wenn die lustig ist. Für alles übrigens, auch diese Feedback-Geschichten. Ne? Also wir beantworten ja jetzt immer so Hörer-Feedback. Wenn ihr was Lustiges wissen wollt, quatscht das gerne auf diesen Anrufbeantworter, dann spielen wir das nämlich hier auch ein. Und ich muss es nicht vorlesen. Ich will mir nur Arbeit sparen.
Naja, jedenfalls bin ich mit den 2, die jetzt auch schon natürlich länger nicht mehr viel Rad gefahren sind, haben wir so 95 Kilometer ab Eikenberg mal abgefahren. War ein überragendes Wetter in Flandern. Also dann ist ja auch wirklich super schön da. Aber es hat super viel Spaß gemacht, aber es war mir auch ein bisschen peinlich. So. Vor allem, als ich dann nachdem wir wieder zurück waren und ich mal geguckt habe, wie lange wir wirklich für die Berge gebraucht haben oder ich und dann nochmal kurz geguckt, wie schnell die Kommzeiten aus dem Rennen waren und dann dachte ich mir so, okay, dass ich das auch mal so in der Richtung irgendwann gemacht habe, kann ich mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Aber es hat, ja, wie gesagt, so einen Tag nach dem Rennen hast du ja immer noch so die Beschilderung zum größten Teil da, hat so ein bisschen Feeling noch vom Rennen. Mega geiles Wetter, schön kurze Hose. Und bin da natürlich auch zum ersten Mal so wieder ein bisschen profilierter gefahren. Also wenn ich jetzt hier aus Köln losfahre, dann schaffe ich meistens nicht, irgendwo hinzufahren, wo es ein bisschen bergiger wird. Und bin da jetzt halt mal so ein paar Abfahrten gefahren. Und ich muss sagen, also ein Fingerbremsen, das ist so geil, oder? Das fühlt sich falsch an oder unvernünftig. Aber das funktioniert wirklich so einfach. Und dann ist es irgendwie wirklich so, dann gibt dir das nochmal so ein viel besseres Gefühl. Weißt du, was ich meine? Weil du so alles deinen nur zwei Fingern anvertraust, so ungefähr.
Das ist schon geil.
Gibt ein gutes Gefühl, oder?
Zu Hause ist es ja auch nicht so wichtig, ne? Also so jetzt hier als Kölner und Düsseldorfer, da kriegst du das gar nicht so mit. Aber jetzt bin ich ja, gestern war ich hier mit unter anderem Pössi und Felix Engelhardt fahren. Leider auch einen längeren Berg hoch, den wir dann aber glücklicherweise auch wieder runtergefahren sind. Und ja, da musst du deine Bremse schon ganz anders benutzen als im Rheinland. Aber ist geil.
Ja, und also auch so hat schon Bock gemacht, so die Pflasterstücke, dann schön einfach die Bremsgriffe mit den Knöpfen. Ich wünsche mir übrigens, dass in Zukunft nur noch mit Knöpfen geschaltet wird. Ich will diesen Klickerangriff weghaben.
Nein,
doch.
Nein,
warum nicht?
Nein, Andi, nein. Das hat mir, glaube ich, im Off schon mal die Thematik. Das sagt nur jemand, der nicht oft genug Rad fährt und auch nicht oft genug bei schlechtem Wetter Rad fährt. Und wenn Erschütterungen sind, das macht keinen Sinn. Wirklich.
Nee, das, warum nicht?
Ich glaube, also hör doch auf, immer Nein zu sagen.
Ja, ich, also,
du fährst.
Erklär's mir nochmal genauer.
Du fährst nicht oft genug Rad.
Erklär's mir nochmal genauer.
Ja, weil das Schalten bei Erschütterung und wie die Hände an dem Lenker sind, du brauchst einen gewissen Hebel. Also erstmal, um dann Dinge immer auslösen zu können.
Mit meiner Hand funktioniert das hervorragend. Dann wünsche ich mir das halt
kurz aus, nicht. Ja, weil erstmal, wenn Hände kalt sind, ist nochmal wieder was anderes. Du hast weniger Gefühl in den Fingern und da ist ein Hebel auch schon wieder besser. Und es ist auch wichtig, dass es sich immer sofort schaltet, wenn du irgendwo drauf bist. Weil manchmal hast du einfach eine Handposition auch an den Bremsen, dass du, ja, also wo du einfach nur bremsen willst oder durch Erschütterung irgendwie mal gegenkommst, und es sollte eigentlich nur schalten, wenn du wirklich den Trigger auslöst. Und bei so Knöpfen.
Die müssen ja nur richtig platziert sein. Also für mich funktioniert das super, aber ich sehe deine Punkte. Nee, du hast mich überzeugt. Also ist doch noch gut, diesen Shifter zu haben. Aber ich muss sagen, ich habe viel mit den Knöpfen rumgespielt an den Anstiegen und so.
Weißt du, was wir bei dir machen
richtig können? Schön unter Belastung schalten.
Es gibt ja,
ich hatte so eine Überlegung, dass das heute so gut geht. Lass mich mal ausbauen.
Die klebe ich dir überall hin.
Kannst du dich noch dran erinnern, Paul? Hattest du auch noch Rahmenschaltung?
Klar.
Stell dir mal vor, man hätte diese ganzen Rennen mit so einer Rahmenschaltung fahren müssen.
Ich hatte Rahmenschaltung und im Cross hatte ich noch den Schalthebel am Lenkerende.
Okay.
Wo man so halt das Knie aufgespießt hast, wenn du was schlecht gemacht hast. So.
Ah, krass, ja, das kenne ich auch noch. Ja.
Gut, dass wir so viele Hörer im fortgeschrittenen Alter haben,
damit glücklicherweise,
wissen, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja. Glücklicherweise haben wir ja heute alles einfach. So, die Knöpfe oben, die Hebel an den Bremsgriffen und an meinem Rennrad habe ich auch noch Sprintshifter.
Ja,
am Unterlenker.
Ich habe die auch im Gravelrad.
Irgendwann kann man bestimmt schalten, indem man dran denkt.
Ja, das ist übrigens auch ein Hack von mir. Also ist nämlich gut, so die Sprintshifter auch dran zu haben, falls mal irgendwas richtig down der Binnen geht, also dass mal irgendwas richtig kaputt macht, gerade in den Landgravel-Rennen, kannst du immer noch mal schalten. Mhm. Ja.
Also ein Hörer hat uns auf Instagram geschrieben und hat uns mehrere Beweisfotos dazu geschickt, Beweis-Screenshots, dass er jetzt mal länger drauf aufgepasst hat und in den Übertragungen ist bei Mathieu van der Poels Richard Mill Uhr immer dieselbe Uhrzeit. Und er geht fest davon aus, dass das ein Dummy ist.
Also, meine Punkte dazu wären, erstmal ist die Uhr, die er trägt, ist eine Uhr, die du selber aufziehen musst. Das heißt, die wird nicht durch die Bewegung aufgezogen, was ja auch so viel automatisch macht.
Sondern das ist auf jeden Fall.
Ja, nein, aber das ist ja relevant in dem Kontext. Sondern es ist eine Uhr, wo du quasi, da wo du die Uhrzeit auch verstellst, da musst du die halt, da musst du es halt drehen wahrscheinlich. Also so normal ist es so. Und erst dann funktioniert sie. Wenn du das halt nie machst, dann geht die halt auch nicht und dann ist immer die gleiche Uhrzeit. Und wenn es wirklich ein Dummy wäre, weiß ich nicht, ob das gute Werbung wäre, also wenn das rauskommt, weil ja der Selling Point für Richard Mille ist ja, dass diese Uhren bei den extremsten Situationen getragen wird. Also das glaube ich halt nicht. Und genau, ist irgendwie so eine extra Flat. Also das ist jetzt keine Werbung. Ich glaube, das kann sich eh wahrscheinlich kaum jemand leisten von den Leuten, die hier zuhören. Paul,
nächste Woche mit.
Bevor wir es aber auflösen, wir können es nämlich auflösen, Paul, kann ich dir jetzt schon sagen. Unser Gast hat uns nämlich was verraten. Und ich hätte aber auch noch eine Verschwörungstheorie dazu. Und zwar, die Rennen starten ja meistens zur meisten Zeit und vielleicht wurde der dann immer so im Finale damit fotografiert. Weißt du? Der war wahrscheinlich immer so ungefähr um die gleiche Zeit im Finale.
Was hat Nils dazu Uhrzeit gesagt? Boah, ich hab's ja nicht, ich weiß ja nicht, was er sagt. Was hat er dazu gesagt?
Ist kein.
Ich habe jetzt nicht direkt rausgefunden, was die Neupreis ist, aber auf Chrono 24 wird die gehandelt von $220,000 bis $500,000. Also ich sage Dollar, weil ich gerade in den USA bin und mir werden gerade Dollarpreise angezeigt. Ist krass. Also ich wusste, dass sie teuer ist, aber es ist halt schon, ich habe mir den Gedanken gemacht, weil mittlerweile gibt es ja Städte, wo Leuten ja, dem wird ja Schlimmes angetan, um die Uhren vom Handgelenk runterzuziehen, dass da im Radrennen, ja gut, da sind halt meistens auch viele Leute drumherum, ich glaube, das ist dann nicht so einfach, aber ist schon krass, dass du da so mit einer halben Mille am Arm durch die Gegend
ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema, so dass das irgendwo sich da zumindest Sorgen gemacht werden. Aber ich sag mal so, eigentlich kommt man ja auch nicht so in die Bereiche, wo dann am Ende die Fahrer, wo du den mal einzeln siehst. Wobei natürlich manche Stellen schon für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ja. Aber
es gibt ja, also meines Wissens nur zwei Fahrer, oder?
Ja, ich glaube, Alaphilippe hat auch eine, ne? Oder?
Nee, nicht mehr.
Ach, nee, ja, stimmt.
Der fährt doch jetzt
Tudor. Hat schon paar, der hat jetzt eine bessere. Der
hat
jetzt eine bessere
Uhr. Hat er noch eine bessere, aber der fährt nicht mehr.
Ja, aber gut. Können wir jetzt auch nichts dran ändern, ne?
Ja, gut. Das war Feedback Nummer 1 für diese Woche und dann mal wieder mehrfach gefragt. Und vielleicht können wir das jetzt hier sinnvoll einstreuen, weil wir natürlich immer wieder Sachen vergessen. Wir sind ja schon ein bisschen älter und haben gesagt, wir sagen immer jetzt, wo kann man gut Rennen gucken live, wenn wir was wissen.
Und dann machen wir es nicht.
Und dann haben wir es wieder vergessen. Und jetzt aber ist am Wochenende Roubaix und vielleicht fahren ein paar Hörer von uns dahin. Wo sollen die sich hinstellen? Oder?
Da muss ich jetzt vielleicht nochmal enttäuschen. Weil anders als bei der Flandern-Rotfahrt zum Beispiel, finde ich es jetzt nicht so gut, sich das Rennen live anzugucken. Also wenn man es machen will, dann würde ich sagen, dann richtig und früh da sein und eins der letzten Pflasterstücke mit den 4-5 Sternen sich angucken. Also natürlich, entweder der Wald von Arenberg ist natürlich auch noch eine Option. Man sollte wahrscheinlich auch ein Fahrrad mitnehmen, weil es relativ weiträumig abgesperrt ist. Also da kann man dann einfach die letzten Meter mit dem Rad fahren und dann natürlich Carrefour de Labre, ne? Da ist schon so mit die meiste Stimmung, das am meisten los. Da kann man sich dann wahrscheinlich auch irgendwo bei einem Gerät vom Zuschauer, bei einem anderen das Rennen noch dann angucken. Oder man versucht natürlich von da aus ins Ziel zu fahren. Oder halt ein Pflasterstück sich raus, wo man weiß, okay, danach kann ich noch die Fahrer überholen, weil die fahren so ein bisschen zickzack, kann man sagen, Richtung Roubaix. Und dann kann man ein bisschen aufholen auf jeden Fall. Nachteil dann ist aber, man kann das Rennen nicht live sehen. Und die dritte Option ist natürlich die Radrennbahn in Roubaix. Da gibt es mehrere Leinwände, da gibt es Essen, Trinken, das kann man auch machen. Wetter soll gut sein am Wochenende, glaube ich. Ist das auch ganz schön. Also so schön, wie es in der Gegend sein kann. Das ist nämlich generell nicht so eine schöne Gegend.
Ich finde, so enttäuschend war der Tipp jetzt gar nicht.
Ja, also ich würde es einfach nicht so empfehlen und da hätte sich die Flandern-Rundfahrt schon eher geeignet, aber da vielleicht jetzt schon mal fürs nächste Jahr einfach eine Odenade Rad mitnehmen und irgendeiner Gruppe von Belgiern hinterherfahren, die kommen schon immer an mehrere Stellen.
Was wir dann jetzt heute auch nicht vergessen und letztes Mal wieder vergessen haben, Wattbüro ist schon freigeschaltet, also geht auf Besenwagen-Website, Wattbüro, wir posten das nochmal auf Instagram, ist bis 9 Uhr am Renntag freigeschaltet, Paris-Roubaix, Männer und Frauen. Haut rein und ich kann dann jetzt heute auch schon mal verkünden, wir haben das zu Sanremo gemacht und wir hatten 3 Gewinner gekürt. Ich denke, diese 3 Gewinner sind schon benachrichtigt und haben einen fetten Gonzo-Gutschein bekommen.
Ja, mitmachen lohnt sich anscheinend.
Spielt mit.
Muss mir doch mal bei meinen Tipps ein bisschen mehr Mühe geben.
Also jetzt für, komm, lass reingehen, lass tippen.
Ich würde vielleicht erstmal gerade hier nochmal über Holz sprechen, was gerade laufen ja noch ein paar Rennen, unter anderem die Baskenland-Rundfahrt. Und da muss man ja mal sich auch wieder mit deutscher Brille kann man sich ja freuen. Max Schachmann ist wieder da, also Prolog gewonnen, heute die Etappe im gelben Trikot, super stark. Also ja, schön zu sehen auf jeden Fall. Und natürlich auch richtig gut dabei wieder Florian Lipowitz.
Ja. Ich kann euch jetzt auch schon mal verraten, der Sieger von heute ist nicht der Sieger gewesen.
Nee, haben sie ihn distanziert wegen Abkürzung, oder?
Genau, kurz vorm Ziel, irgendwie so 500-700 Meter vorm Ziel, hat Alex Aramburu einen Kreisverkehr auf der falschen Seite durchfahren, wo eigentlich auch eine kleine Absperrung stand. Die war aber nicht breit genug, dass er da nicht vorbeikam. Ich denke auch gar nicht, dass er es absichtlich gemacht hat, sah nicht so aus. Und wurde ans Ende der ersten Gruppe auf Platz 10 gesetzt.
Aber
Maximilian Schachmann wird Zweiter und führt weiter das GC.
Was ich bei sowas halt immer krass finde, ist halt, ja, wie du schon sagst, halt also du konntest easy dran vorbeifahren, so, und ich frage mich da halt immer, also wie viel Verantwortung liegt bei dem Fahrer?
Finde ich auch, also habe ich mir auch nicht gedacht, als ich das also gesehen habe.
Man muss dazu sagen, der hätte das wahrscheinlich auch so gewonnen.
Ja, ja, aber
das war jetzt nicht der absolute Hack, um diese Etappe zu gewinnen, sondern ich glaube, dass der da einfach drauf zugefahren ist und gesehen hat, da geht's weiter und ist er.
Der absolute Hack war ja schon im Kreisverkehr vorher, wo er angetäuscht hat und Almeida gerade ausgefahren ist.
Ja, das war der Hack, ja.
Es war schon anscheinend nicht so ganz klar, wie der Streckenverlauf dann auch ist. Ne? Ich meine, ist auch schwierig, dass du so vorher einzuschätzen als Fahrer, weil im Kreisverkehr gibt es ja immer 2 Optionen, ne, rechts oder links. Und wenn dann eben in der Absperrung so ein paar Meter fehlen, ja, wie willst du dann mit der Geschwindigkeit, ne, voll im Finale das immer richtig einschätzen können? Also für mich immer noch unverständlich, dass bei einem jetzt wieder World Tour Rennen einfach nicht richtige Absperrungen auf den letzten, weiß ich nicht, 5 Kilometern von mir aus sind. Also es ist halt irgendwie auch, es geht einem richtig auf den. Wir reden ja fast jede Woche darüber, oder? Also es.
Aber hier ist ja das Problem, dass du die Verantwortung immer den Fahrern übergibst und nie dem Veranstalter. Aber im Zeitfahren war ja zum Beispiel auch so, dass ja diese Abbiegung für die Autos war oder für die Motorräder war irgendwie so gerade und ich glaube, das Ziel war so links und sind ja auch welche geradeaus reingefahren. Gibt es ja auch so ein Video von so einem Red Bull-Fahrer, der das macht. Wo du halt denkst, ja gut, also ich meine, also ihr kannst ja nicht immer allen den Fahrer irgendwie zuschieben. Irgendwo muss der Veranstalter ja auch mal Responsibility übernehmen und sagen, ey, es ist unsere Aufgabe, das richtig abzusperren und eindeutig auch abzusperren. Ey, und also da jemanden so einen Sieg wegzunehmen, finde ich halt schon echt hart. So. Ich finde, da liegt die Schuld schon auch noch auf mehreren Schultern verteilt und nicht nur auf dem Fahrer.
Ja, auf jeden Fall.
Was man nicht vergessen darf, für solche Teams, die gewinnen nicht viel, ne? Gofidis ist halt so ein World Tour Sieg ist schon relevant.
Ja, richtig bitter. Also anstatt 50 UCI-Punkten gab es nur noch einen für den 10. Platz.
Aramburu hat jetzt schon ein paar auch gute Rennen gewonnen und so, der ist ein guter Rennfahrer, aber der gewinnt jetzt auch nicht jeden Tag ein World Tour Rennen, also finde ich schon hart.
Das macht definitiv Spaß, also die haben sich heute richtig auseinandergenommen, Max Schachmann war absolut in Control und Florian Lipowitz auch, also da haben wir jetzt gerade 2 Jungs, die da im GC vorne mitmischen. Und dann versucht Almeida da noch reinzugrätschen. Freut sich ja Andi auch. Also 3 Gründe zum Freuen.
Ja, und was witzig war, Andi meinte so, wir haben es alle zusammengeschaut quasi, jeder in seinem eigenen Livestream vor der Aufnahme. Man sieht auch, dass Almeida noch nie bergunter attackiert hat.
Ja, gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Ne? Also Ja, ist halt auch, also ist halt ein wichtiger Punkt, ne? Also früher, also mein Vater, der hat mir immer die Faustregel gegeben, versuch bergab nie das aufzuholen, was du bergauf verloren hast. Aber man sieht ja, dass das einfach heutzutage auch öfter ausgenutzt wird, ne? Dass du einfach sagst, okay, ich weiß, dass der Fahrer nicht so gut bergab fährt, den attackieren wir jetzt bergab. Und ich glaube, wenn du die Strecke dann auch nicht so richtig kennst, ist halt auch schwierig, ne? Also dann einen Unterschied zu machen, weil die meisten ja doch irgendwie auch auf einem guten Niveau abfahren. Also das sind dann eher so Einzelfälle, die man dann versucht zu attackieren. Und wenn du da mit ein paar Leuten bist, die alle halbwegs gut bergunterfahren, dann musst du die Abfahrt schon sehr gut kennen. Und das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er die Abfahrt heute kannte. Also ich denke mal eher nicht.
Ja, Flandern-Rundfahrt, lass mit Frauen anfangen. Das war auf jeden Fall auch geil, aus deutscher Brille, am Schluss, das Finale.
Ja, mega. Also ich war ja mit dem Rad an der Strecke und wir haben dann zwischendurch mal immer wieder parallel so die beiden Rennen geguckt und dann war irgendwann Liane Lippert in der Spitzengruppe und dachte mir auch, ja, krass. Und ja, war natürlich dann am Ende schweres Unterfangen, sage ich mal, ne, gegen Lotte Kopecky in den Sprint zu fahren. Also
absolut.
Ähnliches aussichtsloses Unterfangen, muss man ja sagen, schon fast wie bei den Männern. Ne? Also zumindest mal dann im Sprint.
Nee, Liane Lippert wird Dritte und keine Ahnung, ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich jetzt eins ihrer besten und beeindruckendsten Ergebnisse, also gerade auch so aus der Gruppe und in dem Rennverlauf raus, weil es wirklich halt auf Stärke selektiert war am Schluss. Und dann fand ich es fast ein bisschen enttäuschend, dass ich dann heute auf ihre Pro Cycling Stats Seite gegangen bin und es ist nicht mal aufgeführt in ihren besten Ergebnissen.
Ja, das ist manchmal aber auch echt ein, also ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das ausgewählt wird oder geupdatet wird, ehrlich gesagt. Hatte ich jetzt schon bei ein paar Fahrerinnen und Fahrern, dass da auf jeden Fall Rennen gefehlt haben, so in den Top Results. Keine Ahnung, ob da irgendwo ein Fehler ist auf deren Seite, aber ja, würde ich auch schon fast sagen. Ne? Also auch bei den Frauen hat die Flandern-Rundfahrt, glaube ich, einen höheren Stellenwert als zum Beispiel Flèche Wallonne, was es ja schon länger für Frauen gibt jetzt als die Flandern-Rundfahrt, glaube ich. Aber ja, ist so, ja, reiht sich jetzt eigentlich wieder an die Erfolge so Ende letzten Jahres an. Ne? Ich meine, ich weiß noch, das erste Rennen, wo ich dachte, so, das ist so, okay, jetzt absolutes Top-Weltniveau, war bei der WM in Australien, wo sie für mich auch eigentlich die stärkste Fahrerin mit war. Ich glaube, danach hat sie nochmal längere Zeit Verletzung oder Krankheit, so immer wieder, war auf jeden Fall mal so, ja, ich glaube, Anfang letzten Jahres, ne, war das nicht, eigentlich hätte ich so eine Erinnerung gehabt.
Ja, sie hatte so einen Ermüdungsbruch, glaube ich, über den Winter und dann wahrscheinlich irgendwie also ich gehe mal davon aus, sowas kriegt man als Athlet normalerweise so beim Ausgleichssport. Und das hat ein paar Monate gedauert, glaube ich, ja, bis sie da wieder ins Training einsteigen durfte.
Ja, dann auch wieder zur WM mega stark. Also wie gesagt, letztes Jahr richtig gut aus der Saison noch dann rausgegangen und dieses Jahr dann eigentlich auch, ne, die ganze Zeit schon auf höchstem Niveau. Ja. Schon, aber ich fand auch den Style-Unterschied, fand ich eigentlich ganz interessant von zum Beispiel Lotte Kopecky, eigentlich so ziemlich clean, nur so die Sport-Gadgets und Liane Lippert auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Bling unterwegs.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ich glaube schon, so Armband und Ohrringe und sowas. Ist bei den Männern jetzt gar keiner mehr so, ne? Gab es da früher auch mal so ein paar, die auf jeden Fall so ein bisschen auf Schmuck gesetzt haben, außer jetzt halt die drei Leute, hey, zwei Leute mit den Uhren. Ich
gerade von Richard Mill Uhren.
Ja, ja, gut. Das sind jetzt ja nur zwei, so, aber das war so generell mal so ein Ding, oder?
Ja, so Steffen Wesemann, dem schreibe ich auch immer nochmal. Alle im Abstand von 3 Monaten sage ich dem, ich rufe dich nächste Woche an und melde mich nicht. Also den werden wir hier auch nochmal rein verfrachten, auf jeden Fall. Steffen Wesemann, wer es nicht weiß, der hat da auf jeden Fall stabile Chains am Hals und am Arm.
Stabile Chains.
Ja, sonst Ergebnis natürlich irgendwie, was heißt absehbar, aber Lotte Kopecky schon klarer Favorit und auch absolut souverän verwandelt, die Flandern-Rundfahrt. Pauline Ferrand-Prévot wird Zweite im Sprint gegen Liane Lippert und Kasian Jewadoma. Die, ja, wie immer aus dieser Vierergruppe dann absehbar die schlechteste Sprinterin leider ist. Und bei den anderen drei war es relativ knapp. Ich hatte gehofft, dass Liane Lippert noch Ferrand-Prévot schlagen kann. Ja, aber
hätte ich auch gedacht.
Da muss ich mich dann auch immer wieder erinnern, dass die ja vom Mountainbike auch schon ganz guten Kick eigentlich hat.
Ja, war jetzt auch in Sanremo auf jeden Fall gut im Sprint. Da wurde sie aber dann auch auf den letzten Platz der Gruppe oder zumindest mal so ein paar Plätze nach hinten verschoben. Anscheinend irgendwie wegen auch Welle, nicht ja. In der Fahrlinie geblieben. Das ist ja eben auch immer so ein bisschen Auslegungssache von der UCI, wie sie die regeln und wann sie die anwenden. Ja, aber ist auf jeden Fall schnell. Also vielleicht wegen dem Helm. Ja. Weiß nicht.
Ja, stimmt.
Ich kann mich nicht so ganz damit anfreunden übrigens. So mit den Aero-Helmen. Die sind ein bisschen zu groß.
Ja, das wird jetzt richtig. Das machen jetzt viele Teams, ne? Also auch ja. Kronewegen war mit Zeitverhelm unterwegs.
Aber das muss man dann auch mal, also okay, irgendwie. Da sehe ich jetzt sehr eindeutig, das ist so ein richtiger Zeitverhelm eigentlich. Also wir reden hier von dem Helm, den vor allem das Team Wismar benutzt, bei den Männern und bei Frauen. Man kennt ja noch das Ding von POC. Und den Trend gab es ja schon mal. Also auch Giro damals, diese Eierschale, so ein bisschen kleiner halt, wo es dann auch ein Visier zu gab, was dann die meisten Rennfahrer nicht genutzt haben, außer so Theo Boss, der hat das, glaube ich, auch dann mal so richtig durchgezogen. Sah aber eher aus wie so ein Eishockeyhelm dann. Und dann war das Ding ja auch angeblich so super schnell und irgendwie ist man dann doch wieder so auf diese normalen Aero-Helm-Formen, wie man sie so kennt. Ne? Also gibt es ja so ein paar Modelle, die es jetzt auch schon über Jahre lang gibt, immer vielleicht so ein bisschen verändert, aber seit dieser Saison dann halt so einen richtigen Zeitverhelm.
Ja, ich finde so, zu Viktor Kampenarzt passt das Ding, aber der Rest sollte einen normalen Helm tragen. Ja,
ohne Brille dann auch.
Aber keine Ahnung, also ich hoffe nicht, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir alle irgendwann so mit Fenders und Plates überall so rumfahren am Körper, die so aerodynamische Dinge machen.
Doch, glaube ich.
Dann sehen wir irgendwie aus, ja, wie in so Cyberfilmen irgendwie aus den 80er, 90ern, wo die dachten, wie Leute 2020 aussehen. Und so sehen wir dann irgendwann wirklich alle aus.
Wenn du den Sport jetzt neu erfinden würdest, würdest du dann wieder sagen, ja okay, wir haben hier Höchstgeschwindigkeiten, vor allem bergab so von über 100 und auch so auf der Flachen sind wir weit über 50 unterwegs. Und was ziehen wir uns dafür an? Nee. Den dünnsten, engsten Anzug, den wir finden können, so ungefähr. Und nur so eine kleine Styroporschachtel auf dem Kopf. Weiß ich nicht. Also ob man das jetzt so sich neu erfunden hätte, weiß ich nicht. Also muss ich gestern noch so dran denken, weil sieht halt irgendwie auch komisch aus, so dieses Full Kit.
Ja. Ja, stimmt schon. Aber gleichzeitig, ja. Ich versuche es mal im Vergleich zu ziehen mit so Motorradfahrern, weil die ja auch einfach nur einen Helm aufhaben und dann jetzt gerade in den USA zum Teil auch ohne Helm und dann so irgendwie rumfahren, so Easy Rider, mäßig einfach nur mit einer Jeans und mit einer Jorts. Und dann oben um einfach nur so einen Tanktop. Das ist für mich eigentlich noch viel bescheuerter, muss ich sagen. Ja,
definitiv.
Ja. Aber ja, wäre irgendwie geil, Radsport in 2025 neu zu definieren, wie es aussehen würde, wenn man nicht wüsste, wie es jetzt gerade aussieht oder wie es ist, also ohne so Historie. Also einfach so out of the blue, ja. Das komplett neu denken. Ja. Vielleicht landen wir da wirklich so bei den 90ern, 80ern, so diese Future-Filme, ja, dass wir dann so aussehen. Ne?
Blade Runner. Ja, lass zu den Männern rübergehen, oder? Aber eine Anmerkung noch, auf jeden Fall Marlen Reusser super stark. Also auch so teamtaktisch hat sich da auf jeden Fall einiges getan, jetzt langsam bei den Frauen. Sind auf jeden Fall einige Teams so in der Lage, da richtig mit Mannschaftsstärke auch zu arbeiten am Schluss und das Finale nochmal auch neu zu sortieren, wenn es nicht so gelaufen ist, wie man wollte. Das war ja cool zu sehen.
Was da auch auffällt, dass du siehst, dass Expertise, also so renntaktische Expertise halt auch in die Teams reinkommt, ne, durch verschiedene Fahrerinnen. Also jetzt nicht nur rein wattmäßig, sondern einfach auch, wie man so Rennen gestalten kann. Und ja, das ist gut zu sehen, dass es diverser geworden ist, ja.
Nächste Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, Andi, stell dir mal vor, du fährst mit einem Karton Kloster Kitchen Shots übers Pflaster vom Café de l'Abre. Das Geräusch, das würde ich ja hier gerne mal einspielen, wie die kleinen Glasflaschen aneinander scheppern. Aber du hast, glaube ich, meistens nur so einen Single-Shot dabei, oder? Du bist ja auch übers Pflaster gefahren am Wochenende.
Ich kann mir das jetzt richtig gut als TV-Werbespot vorstellen, wie man mit so einem Gepäckträger vorne am Lenker da drüber fährt. Aber also zu Hause habe ich eher eine große Flasche im Kühlschrank und schenke mir das dann wirklich in so ein kleines Shotglas ein morgens. Das gibt's auch dabei. Ja. Und ja, auf Reisen habe ich vor allem immer so ein paar kleine im Gepäck. Also das erfrischt einfach brutal so zwischendurch, während oder nach einer Reise. Für mich perfekt, da fühlt man sich ja oftmals so ein bisschen, ne, ich weiß gar nicht, wie man das Gefühl beschreibt, aber so eine Reise.
Groggy.
Genau.
Ja, ich finde es halt vor allem geil, dass bei Kloster Kitchen so die Shots und auch die Smoothies in Glasflaschen abgefüllt werden. Und dazu noch alles aus ökologischem Anbau kommt, bio, vegan, ohne Zuckerzusatz ist und aus heimischen Zutaten hergestellt wird.
Ja, Glasflaschen for the win, würde ich sagen. Wir bestehen ja sowieso schon fast alle nur noch aus Plastik. ja, Shots und Säfte kennt man ja, also zumindest mal hier über uns. Und ich wollte jetzt noch mal erwähnen, dass es auch sehr leckere Smoothies von Kloster Kitchen gibt. Und wenn man die anderen Produkte kennt, macht das ja auch nur Sinn, mit der Expertise da jetzt auch noch ein paar Smoothies zu mixen.
Genau. Ey, meine Lieblingssorte ist für mich völlig klar Gurke, Spinat, Minze, Apfel. So dieses frische Minze-Ding und dahinter was richtig Grünes, das finde ich immer geil.
Ja, wir drei sind ja mittlerweile große Fans der Produkte und der Philosophie vor allem des Unternehmens. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt auch mal mit dem Code Besenwagen 15% Rabatt auf das ganze Sortiment sichern. Es gibt da 6 Geschmacksrichtungen an Shots, die kann man auch gerne mal ausprobieren. Ich bin da eher so der Klassiker, einfach der normale Ingwer-Shots. Schön mit den Stückchen drin, der reicht mir schon, aber gibt es sehr viele verschiedene Sorten. 3 verschiedene Smoothies gibt's und die Saftkuren, da hatten wir schon drüber berichtet, die kann man sich auch mal angucken.
Also wenn du Bock hast, Kloster Kitchen Shots, Säfte, Smoothies ausprobieren willst, gibt's mit uns den mehr als kreativen Code Besenwagen, komplett groß geschrieben und 15% aufs gesamte Sortiment. Also auch auf die Boxen mit mehreren Shots drin, alle Geschmacksrichtungen. Und wenn dir das Ganze zu viel Arbeit ist, jetzt dir das zu merken, dann klick wie immer in unseren Shownotes drauf und lass dich auf die Website von Kloster Kitchen beamen. Der Code ist da schon hinterlegt.
Ja, Männerrennen.
Ja, sag mal, wie du das gesehen hast. Was hast du am meisten mitgenommen?
Ich habe eigentlich mitgenommen, dass mein Respekt Alpecin de Koenig gegenüber einfach immer noch größer wird. So, und dass irgendwie einzelne Fahrer abseits von Mathieu van der Poel echt krassen Job da machen. Ich muss dazu sagen, ich habe erst eingeschaltet, da war Mathieu gerade auf dem Rückweg nach seinem Sturz. Und ich weiß gar nicht, wer irgendeinen Plank hat. Da gibt es ja auch so Hunderte in Belgien.
Edward
Blankert, der ihn da zurückgebracht hat und der einfach...
Team Edward.
Der einfach, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie lange einfach von vorne gefahren ist und der hat sprichwörtlich dann einfach zurück ins Feld gefahren und der ist einfach an Gruppen vorbeigefahren und das war krass und dann, weil Andi das ja auch bei Sanremo gesagt hat, wenn du dann guckst, schaust dir das Leadout an, Cipressa oder jetzt vielleicht auch bei Flandern-Rundfahrt, wie viele Millionen das bei UAE sind und dann kannst du, glaube ich, ohne zu übertreiben, sagen, dass ganz...
Edward Blankert günstiger ist.
Nee, das ganz Alpecin de Koenig, Mathieu ausgeblendet, wahrscheinlich weniger kostet als Nils. Ja? Und ich glaube, uns ohne zu übertreiben, wäre ich mir relativ sicher. Und da musst du halt sagen, Alter, das ist halt schon krass, was sie abliefern. Und was der Blankert da gemacht hat, wie er den da zurückgebracht hat, Chapeau. Und da bleibe ich irgendwie auch bei Mathieu. Ich finde, dass du, wenn ich jetzt so die ganzen Attacken mir anschaue, irgendwie auch so im Nachhinein, war Pork auf jeden Fall der Stärkste. Der hat das so kontrolliert gemacht und echt immer so Nadelstiche gesetzt, so was er eigentlich auch machen muss, ne? So über die ganze Zeit so müde machen. Aber ich glaube halt auch, dass ohne den Sturz es enger geworden wäre. Weil ich glaube, den Punkt, wo Mathieu halt geknackt ist, dass er halt genau diese einmal richtig, also dass er zurückfahren musste und dass er zweimal nicht in Position war und jedes Mal wieder hinfahren musste. Und da hast du halt gesehen, das hat ihn halt einfach gebrochen. wenn du nicht direkt im Hinterrad bist, wenn Pogacar losfährt, was er auch Quaremont beim vorletzten Überfahrt ja gemacht hat, wo Mathieu einfach aus dem Nirgends kam und das war stark, wie der hingefahren ist. Ne? Aber dann hast du halt gesehen, wie Pog halt einfach echt so immer wieder, als wenn er so ein Gaspedal hat, einfach so minimal dosiert und genau das macht, was er machen muss. Und ich fand es trotzdem irgendwie ein mega geil spannendes Rennen, auch weil Mats, finde ich, jetzt nicht über sich hinausgewachsen ist, aber der auf jeden Fall an dem Tag bei 100% war und halt in meinen Augen auch ein perfektes Rennen gefahren ist für das, was er machen kann, auch das Team, ja, mit Jasper Stuyven, also auch taktisch und so. Aber ich fand es ein sehr spannendes Rennen mit der Konstellation vorne in der Spitzengruppe, wo Filippo, ich will es richtig aussprechen, Doppel-N, oder? Ey, Alter, ich kann es halt nicht, ne? Ganna? Ganna? Nee, wahrscheinlich auch nicht richtig. Egal, Filippo Ganna, ich spreche es aus wie immer, vorne war und die Gruppe einfach so krass besetzt war und verschiedenen Teamkollegen, dass halt hinten UAE ja, einfach gezwungen war, echt alles rauszuwerfen, was irgendwie noch drinne hatten.
Ich muss sagen, ich glaube, dass Pogacar einfach unschlagbar war am Sonntag.
Das glaube ich auch, ja.
Dass es nicht so einen großen Unterschied gemacht, also es hätte einen Unterschied gemacht, gar keine Frage, nach dem Sturz zurückzukommen, ne, das hat Kraft gekostet, auch die Positionierung war nicht immer optimal, aber er wäre trotzdem nicht mit über den, also über den Quaremont vielleicht noch, aber bei Paterberg, glaube ich, hat den abgestellt.
Der ist Paterberg, und ganz kurz, der ist ein Paterberg.
Aber du hast vollkommen recht.
Mit einem großen Blatt hochgefahren das letzte Mal. Also ich weiß nicht, wer hier zuhört und schon mal Paterberg hochgefahren ist, das ist, also man sieht das ja auch bei allen anderen menschlichen Fahrern dahinter, Mats, Mathieu, wie steil es ist. Aber der fährt einen großen Blatt da hoch. 54, hinten dann wahrscheinlich bis 30. Das ist unglaublich.
Ich denk vielleicht 34 hinten, ne?
Ja, haben bestimmt schon mal ein paar Leute gemacht, aber ist schöner Side-Fact. Man hat einfach gesehen, ne, irgendwann waren die anderen einfach leer. So, da kam auch nicht mehr, da kommt dann auch nicht mehr viel. Und das ist mit dem Rennverlauf, den wir jetzt da seit ein paar Jahren haben, hat sich das immer mehr zu einem richtigen Ausscheidungsfahren entwickelt. Ne? Es gibt nicht mehr so die Spots, wo du jetzt mal so überraschend irgendwie eine taktische Variation bringst, sondern zumindest mal, wenn Pogacar am Start ist, dann raucht sich das Team einfach da komplett auf. Ne? Du musst ja auch da wieder sehen, mit was für einer Besetzung. Also drei Mann aus den Top 5 von letztem Jahr fahren da eigentlich schon die ersten, die da losfahren und das Rennen kontrollieren. Ne? Oder Nils, da macht er auch einen Riesenjob da nochmal an dem einen Anstieg und zieht das Feld schon nochmal so richtig lang. Und da muss man sagen, also das Rennen war so, das ist so schwer dann dadurch, wenn ein Team so richtig das Niveau hat und da voll fährt und dann eben Pogacar, ich glaube, 6 Attacken setzt am Schluss. Da ist, glaube ich, Mathieu nicht mitgefahren, weil er nicht sich gut gefühlt hat, sondern weil er genau wusste, wenn ich mitfahre, dann werde ich auf jeden Fall abgehängt. Also die einzige Option, die es gab, war eigentlich nicht mit Pogacar zu arbeiten. Und das hat man vorher schon gesehen, als alle dabei waren. Und da hatte er wahrscheinlich auch noch weniger Bock zu arbeiten, weil er dann vielleicht noch mit Mats und Van Aert hätte sprinten müssen, wenn alles zusammenbleiben sollte. Ne, du hast ihn eigentlich nur so richtig einmal kurz fahren sehen, als sie schon Mats distanziert haben. Und dann ist er aber auch nicht so richtig mitgefahren, weil er genau wusste, okay, ich muss jetzt wirklich jedes Korn sparen, weil der ist auf jeden Fall noch frischer. Und das ist, glaube ich, das, was den dann auch unschlagbar macht, dass er am Ende einfach die Energie hat. Ne? Also auch ein Pogacar ist die letzten Berge nicht mehr so schnell gefahren. Ne? Also die Zeit, die sie gefahren sind bei der zweiten Überquerung von Quaremont, die war viel schneller als die beim letzten Mal. Aber da ist halt auch einfach keine Energie mehr da. Ne? Also du musst ja auch mal ausrechnen. 7200 Kalorien hat er, glaube ich, verbraucht. Ne? Was kannst du vielleicht noch so aufnehmen? Was muss er dann so an Speicher noch gehabt haben? Und was macht er dann noch über irgendeinen anderen Stoffwechsel am Schluss? Also das ist Wahnsinn. Und ich glaube, da ist er auch dann einfach kaum zu schlagen, ne? Wenn er eben noch so ein Team hat, was das Rennen bis dahin so schwer machen kann.
Ja, aber 100%. Ich fand es halt trotzdem, ja, also du hast ja gesehen, so die ganze Bank ist, ich meine, ist ein krass hohes Niveau. Und das fand ich halt so, klar, er war überragend, aber halt, jetzt ist nicht 70 Kilometer alleine gefahren. Also ich meine, er ist halt trotzdem noch lange alleine gefahren.
Ja, auch noch mal so eine, habe ich gefreut.
Ja, aber so eine Gruppe,
ja, genau,
die eigentlich auch weit über den ganzen anderen steht, ne? Nochmal mit Mats, mit ja, Van Aert natürlich.
Und da muss ich auch, da muss ich auch sagen,
Mathieu van der Poel.
Also nach dem Hate, den ich gerade überhaupt gegeben habe letzte Woche so ein bisschen, also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er so ein Rennen fährt, auch mental. Also da muss ich schon echt einen Hut ziehen. Das war echt gut. Und das Podium ist trotzdem so, wie es jetzt ist, finde ich richtig, mit den dreien, die da drauf sind. Ich finde Wout, klar, wäre cool gewesen, aber ich finde, das spiegelt das Rennen schon ganz gut wider. Aber auch taktisch, ne, ich fand es so ein geiles Rennen, dass die Teams halt einfach versucht haben. Ne? Also die haben wirklich versucht, das Rennen zu gewinnen.
Mhm.
Und das fand ich gut. Und man hat, ja, das hat mir auch schon öfters so das Thema manchmal, dass du denkst, das Gefühl hast, die fahren eher nicht nur noch ums Podium, wenn es überhaupt, ne? Und jetzt, die haben halt über verschiedene Wege versucht, dieses Rennen zu gewinnen und das fand ich halt echt nice. Und auch bei, ganz ehrlich, bei Mats oder Stuyven war ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, wer von beiden jetzt, sagen wir mal, bis letztes Mal Quaremont oder Paderberg, wer jetzt da von denen der Kapitän sein wird, ne? Also, weil Stuyven sah echt richtig gut aus, zum Teil.
Der ist vor allen Dingen super schlau gefahren, ja. Also der hat ja eigentlich die Tempoverschärfung nie mitgehen können, hat dann aber eben, ne, an den Stellen, wo er vielleicht dann ja auch so ein bisschen seine Statur, sein Gewicht und so nochmal ausspielen kann, eher gegenüber den Anstiegen, hat er dann immer ganz schnell den Anschluss wiederhergestellt, ne? Also da muss ich auch sagen, also echt super, super schlauer Rennfahrer. Der dann eigentlich, ja, wie man eigentlich, ja, muss man sagen, ne, der hat nicht so ganz das Niveau, aber durch seine Fahrweise so auf diesem absoluten, in dem absoluten Top-Bereich, so taktisch einfach sich da in der Gruppe dann wiedergefunden. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ja so, wir sind ja ein paar Tage danach, ich habe das Rennen auch noch dann mal komplett mir angeguckt und ja, also wie gesagt, ich glaube, mit Pogacar werden wir keinen anderen Rennverlauf mehr da sehen. So, wenn vielleicht jetzt nicht nur irgendwie so das Wetter so komplett durchdreht. Und da muss ich sagen, da vermisse ich so ein bisschen auch so den Streckenverlauf A nach B, ne? Wo ja es einfach Abschnitte gibt, die entscheidend sein können. Wenn du da halt nicht dabei bist, dann korrigierst du das nicht mehr so oder kannst du nicht mehr so gut korrigieren wie in mit dem neuen Streckenverlauf. Aber das wird sich auch leider nicht mehr ändern, weil einfach durch diese, ja, Zuschauerspots, die da errichtet werden, das Rennen finanziert wird, ne, durch die Einnahmen, die da erzielt werden.
Verrückt.
Und ich denke mal, da werden wir eher mehr solche Rennen sehen.
Aber ich finde es attraktiv.
Was so ein bisschen die Taktik rausnimmt, finde ich. So, also die taktischen Möglichkeiten, die du hast. Also das Einzige, was halt geht, du kannst halt das machen, ne, was Marco Haller gemacht hat, im ersten Move dabei sein, auch Wahnsinn, wie der sich noch lange vorne gehalten hat und dann natürlich auch Stefan Küng mit einem super Move da eigentlich nochmal in eine Position gekommen ist. Okay, meine Chancen haben sich gerade auf jeden Fall deutlich verbessert, weil wenn die da hinten losfahren, da kann ich nicht mitfahren, aber diesen antizipieren, sagt man ja jetzt so gerne im Radsport-Kontext, weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, das ist schon ein guter Move gewesen, muss man sagen. Aber das ist auch so das Einzige, was eigentlich als taktische Spielerei da noch reinkommt, ne? Wenn alle irgendwie, ich meine, guck mal, wie groß das Feld auch noch war. Also das Niveau ist halt auch einfach so krass. Und
aber
ich glaube, dass der Streckenverlauf halt so, ja, jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass sich da noch mehr so Sachen ergeben könnten, außer du hast halt besondere Wetterbedingungen.
Aber findest du nicht, dass UAE, ich finde, die waren schon so kurz davor, halt zu brechen, ne? Also das war jetzt schon so, klar, die haben krass individuelle Stärke, aber die waren jetzt nicht, ja, weiß nicht, sie also, sind mir jetzt nicht so als Unit aufgefallen. Klar, wie gesagt, so ein Bjerg, der hat unglaubliche Arbeit gemacht, Morgado kam irgendwie auch.
Der ist fast 200 Kilometer von vorne gefahren. Ne? Also,
Wahnsinn. Morgado irgendwie auch 5 Leben auf jeden Fall verloren an dem Tag. So. aber ich finde, die waren jetzt schon so kurz davor. Und irgendwann, wenn es halt,
ja, musst du,
irgendwann, wenn's halt mal, 2 Minuten sind, nicht zu so einer Gruppe oder vielleicht auch mehr und du kriegst es halt nicht mehr so kontrolliert, dann wird es halt auch für Pogacar, also der muss halt dann auch anders das Radrennen fahren. Ich glaube schon, dass er wahrscheinlich, wenn er müsste, auch so ein Loch eventuell zufahren könnte, aber der kommt dann halt auch anders bei so einer Gruppe an, ne?
Ja, aber jetzt guck mal, dass die auch ihre fast zwei stärksten Helfer noch fürs Finale verloren haben, ne? Also du hast ja den Vermeersch, der ist ja nochmal zurückgekommen, aber der fuhr eigentlich auch 150 Kilometer hinterher, bis er dann einmal vorne war. Und Tim Wellens ist ja ausgestiegen, also nach dem Sturz. Unter anderem ja auch John Degenkolb hat sich da mehrere Knochenbrüche zugezogen. Ne? Gute Besserung nochmal an der Stelle. Dass da eigentlich im Finale noch ganz schön Power da gewesen wäre, wenn die nicht gestürzt wären.
Ne? Ja gut, aber das gehört halt dazu. Mathieu ist ja auch irgendwie involviert gewesen. Ja. So, und das, klar, der hätte jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht gewonnen, aber ja, du hast nicht, ja.
Das war schon extrem ungünstig, aber so die zwei Helfer eigentlich fürs tiefe Finale zu verlieren, ne? So, ich glaube, da musste der eine, konnte Nils dann noch so ein bisschen schieben, ja, der sollte, glaube ich, auch noch viel im Finale fahren, der musste ein bisschen früher dadurch eben fahren. Aber da auch da, davor eben so zwei Typen sind wie Bjerg und Morgado, die dann eben ja über 200 Kilometer zu zweit abdecken, da, können die das schon fast verkraften, ne? Wenn ihr das in einem anderen Team, wärst du ziemlich schnell alleine, ne? Also, also ich habe mit einem Trainer vor dem Rennen gesprochen, der gesagt hat, also wenn du so vor ein paar, also die letzten Jahre haben eigentlich 350 Watt im Schnitt gereicht, ne? So Normalized Power für einen, sagen wir so, den Durchschnittsfahrer jetzt bei der Flandern-Rundfahrt so mit 75 Kilo, ja? Da war es auf jeden Fall, bist du vorne mitgefahren und jetzt geht es eher Richtung 400 Watt im Schnitt.
Das ist komplett insane, Mann.
Also die gehen auf dem Zahnfleisch, kannst du sagen, so die letzte Stunde. Ja, und der Move, ja, von Stefan Küng war, glaube ich, oben nach dem Molenberg. Da sind es ja schon 80 Kilometer oder noch mehr, ja, bis ins Ziel. Also wann willst du so einen Move bringen? Ja, beim ersten Berg schon, ne? Also da geht es ja auch schon los. Da waren ja dann auch Mannschaften wie Tudor, die ja schon einen vorne hatten, aber auch nochmal in diesen Move, der dann da vielleicht gehen kann, rein wollten. Da auch Marius Meierhofer ein paar Mal dabei gewesen. Max Walscheid hat da mal versucht wegzufahren. Und die versuchen sich ja dann nur so möglichst weit ins Finale reinzuretten, um dann auch irgendwie in die Platzierung reinzufahren. Aber also wie viel, ne, wie du schon sagst, wie viel Zeit brauchen die da, um sich dann da irgendwie rein? Weil am Ende muss man sagen, wenn du dir das Rennen anguckst, da fährt eigentlich nur noch einer so richtig mit Druck auf dem Pedal. Und das ist halt Pogacar.
Ja, aber ja, und, ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren immer wieder neu gewundert, was so möglich ist. Und ich glaube, es rücken alle so ein Stück auf und ein Stück nach. So, und es wird einen gewissen Vorsprung geben bei einigen Rennfahrern. Wir aber auch genauso wissen, dass viele Teams nach außen sehr professionell aussehen, aber die Strukturen noch gar nicht so richtig professionell sind. Und dazu gehören auch einige Teams, die jetzt vorne rumgefahren sind. Und ich glaube, da ist schon noch Potenzial. Und beim Pogacar wird jetzt auch nicht langsamer. Aber ich habe Hoffnung, dass die RNR für uns immer spannender werden als weniger spannend. Ja.
Auf geht's, Ausblick aufs Wochenende. Ausblick und Wattbüro unsererseits. Ich finde, was man jetzt zumindest sehen konnte, ist, also ich habe Angst, dass Pogacar das wirklich hinkriegt und auf dem Pflaster wegfährt und am Ende und sie ihn nicht mehr kriegen. Hatte ich eigentlich vorher nicht. Ich war mir eigentlich zu 100% sicher, dass er einen Mathieu und einen Mats nicht abhängen kann. Jetzt habe ich Bedenken, dass das doch passiert. Dann denke ich, dass Mathieu jetzt vielleicht schon lang genug in Topform ist und vielleicht ein ganz kleines bisschen auch die Form zurückgeht.
Das begründe mal bitte ganz kurz.
Ja, einfach weil es schon sehr lange jetzt absolutes Top-Niveau ist. Ja, seit einer Woche vor Sanremo oder zumindest Sanremo schon Peak.
Die sind nicht
gut,
lang.
Ist bei Pogacar genauso, aber ja. Und Wout wird vielleicht eher ein bisschen besser.
Ich glaube zum Beispiel eher, dass Mats, dass Mats zu lange Topform haben wird für die Rennen, die er fährt. Weißt du, ich meine? Also das, ich glaube, dass Mathieu und Pogacar es richtig hinkriegen. Ich glaube, dass Mats eine Woche länger noch Form hat, wo es eigentlich gar nicht mehr bräuchte. So ungefähr.
Okay.
Ja, ich weiß, was du meinst. Schön, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich sehe es halt nicht ganz so. Ich glaube, das wird nicht das Problem sein.
Ja. Ja, also Nils wird auch gleich noch sagen, dass Wout jetzt zu Roubaix 3 Wochen nach der Höhe ist und das ein gut der beste Zeitpunkt wohl ist. Also, ja. Ich hoffe, meine Bedenken
auch,
greifen
auch
nicht.
Interessante Herangehensweise auf jeden Fall, ne?
Ja.
So, warum timest du das nicht ein bisschen früher, das zu den Trainingslagern? Ne? Also warum gehst du so ein Risiko ein, dass du, ja, zumindest beim ersten Rennen ist man ja ein großes Risiko eingegangen, dass es noch nicht so läuft. Ne?
Zwei
also
Wochen sind es übrigens.
Zwei Tage vorm E3 zurückgekommen. Und ja, also ich erwarte den auch mindestens genauso stark wie bei Flandern, vielleicht im Verhältnis noch ein bisschen stärker Van Aert, aber das war eigentlich eher abzusehen mit der Vorbereitung. Und ich glaube, da die Pflasterstücke halt, also natürlich fahren die da schnell drüber und wird auch ein Pogacar schnell drüber fahren, aber ich glaube, der tut denen da nicht so weh wie bei an den Anstiegen. Also gerade ne, die Berge, die er bei der Flandern-Rundfahrt immer so richtig ausnutzt, das sind ja die, wo er den anderen auch am meisten schadet. Also vor allem am Quaremont, der da nochmal ein bisschen länger ist als die anderen, wo die ganz so explosiven Fahrer dann noch einen größeren Nachteil oder wo er da vielleicht sich einen größeren Vorteil rausziehen kann. Und da kann er die eben nicht so leicht leer fahren. Also die werden auch am Ende, wird sich dann zeigen, wer hat noch am meisten im Tank. So, ne? Aber ich glaube, so die entscheidenden Pflasterstücke, so, da sind die anderen eben noch nicht so müde im Vergleich jetzt wie bei der Flandern-Rundfahrt.
Ja. Und vor allem sind ja auch viel mehr Fahrer in der Lage, auch von einzelnen Teams wirklich zu gewinnen. Also ich meine, bei Lidl Trek hast du, ich denke, einfach aus Milan fährt, da hast du Milan, Stolven, hast du Mats und dann irgendwie noch, also das, den drei würde ich jetzt zutrauen, auch wirklich zu gewinnen. Dann hast du bei Alpecin de Koenig hast du halt mit Jasper Philipsen und Mathieu 2. So, und ich glaube, Jasper wird schon fit sein, auch wieder für das Rennen. So. Ja, und ich glaube, da das ist halt so taktisch komplett anderes Rennen. Das wird für Pog wesentlich schwerer sein, rein über Stärke zu entscheiden. Also ich glaube, rein über Stärke wird das nicht entscheiden. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, wie Andi sagt, da werden die anderen in der Lage sein, auch Jumbo Wismar, weil Wismar diese Bike hat ganz andere Karten, die sie spielen können. Also ich glaube, das wird ein wesentlich komplexeres Rennen. Ich glaube eher, dass jemand wie Nils halt davon profitieren kann und wahrscheinlich sogar vielleicht ein besseres Rennen fahren kann, wenn er die Freiheiten bekommt. Ich weiß nicht, wie oft man ja nachher darüber redet. Ja,
das ist natürlich dann die Frage, ne, wie UAE das machen wird. Normalerweise ist das ein Team, was immer 100% auf Pogacar fährt, wenn er am Start ist.
Aber ich glaube, die müssen es hier anders machen.
Da hat man noch nie was anderes gesehen. Und ich glaube, man versucht es wieder so. Also,
aber es wird nicht funktionieren, oder?
Also ich bin mir auch jetzt gerade nicht sicher, wie es im Finale ablaufen wird. Ich glaube, so dieses Aussaugen der Konkurrenz, das wird halt nicht so gut klappen. Aber das wird trotzdem die Taktik sein und man wird halt gucken und schauen, wie es geht. Ich meine, es ist auch erst seine erste Teilnahme. Ne? Der ist das Finale da noch nie gegen die anderen gefahren. Und warum soll man jetzt irgendwie was an dieser Formel auch ändern? Ne? Also es hat ja bisher immer ganz gut geklappt bei den Rennen, die er unbedingt so gewinnen wollte. Außer jetzt vielleicht San Remo. Deswegen glaube ich, werden die das auf jeden Fall ausprobieren. Obwohl man, ja, gebe ich dir vollkommen recht, man die Karten hätte, da sehr taktisch zu fahren, aber es geht, glaube ich, am Ende halt auf jeden Fall darum, mit Pogacar zu gewinnen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Taktik so aussieht. Ja. Aber ich glaube auch, dass die anderen Teams denen das da ein bisschen schwerer machen können. Ne? Und Philipsen, habe ich mir heute noch gedacht, glaube ich, ist nicht einfach auf dem Niveau. Also der wird schon irgendwo eine Rolle spielen im Rennen, aber ich glaube nicht im Finale. Da ist die Form aktuell einfach nicht da, wo sie jetzt im letzten Jahr zum Beispiel war. Zumindest mal was man jetzt bei den Rennen sehen konnte. Milan war meines Wissens nach jetzt auch verletzt. Wird wahrscheinlich auch nicht auf allerhöchstem Niveau sein, aber du hast dann trotzdem ja noch, ne? Also guck mal, wie Stefan Küng, Philipp Ogana, wie die jetzt bei der Flandern-Rundfahrt auch gefahren sind. Also man darf nicht unterschätzen, wie viel Kraft die da investiert haben, mit ihrer, um da irgendwie ein bisschen Vorsprung rauszufahren. Die wären sonst mit Sicherheit auch noch im Finale super stark gewesen. Ne? Und wenn du jetzt sagst, das sind jetzt vielleicht auch die beiden schwersten Fahrer und sind auf jeden Fall in einer super Form, sieht das in Roubaix eben anders aus, weil das Rennen flach ist. Also,
ja, Roubaix ist halt relative Watt. Die
sind da mit
Sicherheit auch dabei. Entscheidende. Ja, ich glaube, wird mega spannend und auch da kann man Pogacar danken, dass er teilnimmt, weil sonst kann man schon so ein bisschen an so einem Rechenschieber sich auch zurecht. Ja,
weiß ich nicht, ey.
Ja, doch, ich finde, man kann sich
schon. Boah, guck mal, wie spannend das Rennen aber ohne ihn auch geworden wäre.
Ja, aber ja. Der bringt so eine ganz andere Komponente rein, weil du halt gar nicht, also auch innerhalb von der UAE-Taktik, sonst die wären die halt reingegangen, klar, mit wahrscheinlich Nils als Kapitän und mit einer Chance in Richtung Podium so, aber das hat jetzt eine ganz andere Würze. Ja, weil vielleicht überraschen die uns ja auch taktisch. Das ist ja auch für alle anderen Teams so das Ding, die denken wahrscheinlich auch so wie du oder die meisten, aber vielleicht fährt UAE auch komplett anderes. Ja? Also ich freue mich drauf, aber ja, es wird, glaube ich, spannend und wird auch witzig aussehen, aber diesen Jungen, der irgendwie so Mitte 60 wiegt gegen diese ganzen Units, ja, das ist dann schon... Ist schon geil.
Ja. Ein Faktor hast du auch noch vergessen. Niklas Behrens kommt zurück ins Klassikerfahrerfeld und fährt am Sonntag auch Paris-Roubaix.
Ja, okay, das stimmt. Der hat jetzt aber auch in Bremen jeden Tag einfach Motortraining für alle anderen gemacht, die mit ihm mitgefahren sind.
Behrens auf die Eins.
Ja.
Ja, komm, lass wetten.
Nee. Also ich halte dagegen. Behrens. Also ich wette dagegen, dass. Ich wette dagegen, dass UAE auf jeden Fall eine taktische Spielerei da einbauen wird. Also,
ja, glaube ich auch.
Wenn es sich irgendwie ergibt, dass die einen in die Spitzengruppe am Anfang bekommen, das ist, glaube ich, so die höchste Abweichung von der Taktik, die ich mir vorstellen kann.
Auf, du fängst
ich
an.
Ich werde jetzt wieder das Gleiche Mann sagen, Peter. Was ich sonst auch sage. Also gerade für Sonntag... ja, würde ich auf jeden Fall diesmal auf Mats setzen.
Ich würde eigentlich Mathieu sagen, aber weil ich diesen Namen so gerne mag und ihn auch als Typ sage, ich Filippo Ganna.
Hätte ich auch mega Bock drauf auf jeden Fall. Ja. Ich sag auch Mats diesmal. Also habe ich ja, glaube ich, beim Flandern-Tipp schon gesagt, dann hebe ich mir auf für Roubaix.
Wenn Mats in der Gruppe ankommt, gewinnt
so, er, ja. Gewicht nicht so zählt und fit ist er und ich glaube, das Mindset hat er eh. Ja, jetzt dürfen sie nur diesen Pogi nicht wegfahren lassen. Ich sage, ja, Mats gewinnt. Wout und Mathieu auf dem Podium.
Nee, das glaube ich.
Also ich sag euch aber mal meine Traumvorstellung, wie dieses Rennen laufen wird. Dass wirklich noch so 5, 6 Leute am Ende nach Roubaix reinfahren. Also nicht auf die Bahn reinfahren, sondern quasi ab dem Carrefour de Labre da nochmal zusammen sind. Danach kommt ja nur noch so ein Pflaster, was eigentlich nicht mehr schwer ist. Da wird dann nichts mehr passieren und dass sie sich dann so richtig attackieren danach.
Ja.
Weißt du, dass du wirklich auch bis zum letzten...
Aber ich glaube, das wird auch passieren.
Bis zur letzten Runde nicht weiß, was... Ja, kann sehr gut passieren. Ich erinnere mich da so, das beste Roubaix für mich damals war ja das, wo Matt Heyman am Ende gewinnt. Mhm. Und da haben die sich ja auch noch, also inklusive Tom Boon, der eigentlich wusste, ich bin hier der beste Sprinter, war aber so auch so erschöpft schon, dass er es nicht mehr drauf anlegen wollte und dann wirklich attackiert bis auf die Bahn. Das wäre meine Traumvorstellung auf jeden Fall. Mit dann am Ende natürlich meinem Favoriten als Sieger.
Wer gewinnt bei den Frauen?
Ich wollte jetzt wieder mal den Reusser sagen, aber die fährt das ja nie, ne?
Doch, die fährt bestimmt. Also das wäre jetzt auch mein Tipp. Ich gucke nochmal nach. Mal den Reusser Solo.
Boah,
ist das fahren? Komm, ist auf jeden Fall bei der vorläufigen Liste nicht drin. Die ist ja nicht so ein Fan von dem Rennen.
Ich sag Lotte Kopecky. Die ist einfach so fokussiert, auch mit dem ganzen Training, wie viel Rennen die bis jetzt gefahren ist und so.
Das ist natürlich ein Außenseiter-Tipp.
Ja, natürlich. Ich meine, ja. Ich finde es interessant, dass keiner von uns Pogacar getippt hat beim anderen. Okay, aber komm, Jungs. Wer ist bei den Frauen bei euch?
Ja, Wiebe ist natürlich auch saustark dieses Jahr, ne? Muss man sagen. Und wenn die nicht abgehängt wird,
Dann wäre es ja jetzt immer Wiebes gewesen in letzter Zeit.
Das hätte ich noch irgendwo aufnehmen, ne?
Aber eigentlich auch keinen Bock auf immer das Gleiche.
Ja, vielleicht sogar so ein 1 gegen 1, Kopecky gegen Voss. Könnte schon passieren. Ja. Aber mal sehen, ne? Auch da, glaube ich, ein spannendes Rennen ist diesmal, ist immer am Samstag, also einen Tag vorher. Haben wir dann so 2 Tage, wo man sich Paris-Roubaix angucken kann. Ja. Auch nicht schlecht, ne?
Basti, dein Tipp?
Ich sag Wiebes.
Okay. Damit habt ihr jetzt unsere Tipps und damit verabschieden wir uns.
Genau. Du dich und ihr könnt euch jetzt noch weiter das Inside Klassikerwoche Interview mit Nils anhören.
Genau. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Yo, heute ist auch wieder Bicycle unser Partner und das setzt sich ja eigentlich aus 2 Wörtern zusammen und zwar Buy wie kaufen und Cycle wie Kreislauf und das macht ja irgendwie Sinn. Also damit haben wir es jetzt auch mal für uns hier rausgefunden, sage ich mal, wie man es dann wirklich richtig ausspricht, weil man könnte natürlich auch denken Bicycle, aber das kann man da kaufen oder verkaufen.
Gut, Verwirrung aufgelöst. Paul und du und dein Vater, ihr seid ja da schon total aktiv und habt da schon mehrere Fahrräder verkauft oder auch gekauft. Ich tatsächlich noch nicht, aber auch weil ich einfach gerade in letzter Zeit nichts zu verkaufen hatte. Das wird sich aber demnächst ändern und ich werde euch da auf jeden Fall nochmal so richtig kontaktieren und fragen und mitnehmen. Aber du kannst mir ja schon mal erklären, wie da der Prozess läuft und was meine Vorteile sind.
Ja, also Bicycle ist einfach die Plattform, wenn es darum geht, Fahrräder gebraucht zu verkaufen oder sich da auch mal umzuschauen und was zu kaufen. Neben den Fahrrädern selbst, also du kriegst wirklich Rennrad, Mountainbike, Gravelbike, Triathlon, Zeitfahrräder. Also die Auswahl ist wirklich phänomenal und man kriegt es auch einfach sortiert. Also es ist jetzt so keine Plattform, wo du einfach dann mit Suchbegriffen irgendwie danach vielleicht was findest, sondern du kannst wirklich Filter setzen.
Kriege ich auch Parts?
Also super einfache Bedienung und genau, es gibt nicht nur Räder, sondern auch Parts. Ja, also das ist nochmal eine eigene Abteilung bei Bicycle und da findet man eigentlich auch was und ja, du hast schon richtig erwähnt, mein Vater ist auf jeden Fall der absolute Power-User. Die letzten beiden Bikes, die wir beim letzten Mal erwähnt haben, die waren auch direkt weg. Sonst hätte ich das gerne nochmal geteilt mit euch. Aber das war so schnell, da waren die Dinger schon wieder weg. Und es ist auch halt ein super einfacher Ablauf. Ne? Du stellst dein Inserat ein, da werden dir Vorschläge gemacht zum Preis. Das geht auch eigentlich von selbst. Ja? Also super easy. Und dann hast du die Möglichkeit, dir eine Versandbox zuschicken zu lassen, eine Abholung zu organisieren. Der ganze Zahlungsprozess ist von Seiten von Bicycle gesichert. Du hast einen Verkäuferschutz, es gibt einen Käuferschutz, also alle Beteiligten sollten am Ende happy sein und ja, ich glaube, ich werde jetzt auch mal ein bisschen was ausmisten und ein paar Parts habe ich auf jeden Fall noch rumliegen. Vielleicht geht doch mal ein Rad aus dem Schuppen meiner Eltern dann raus.
Ja, und wie gesagt, wenn das bei mir soweit ist, dann denken wir mal dran und teilen das hier.
Wenn ihr jetzt in der nächsten Zeit ein Rad loswerden wollt, dann schaut euch doch mal die Homepage an und geht am besten über unseren Link, nämlich bicycle.com/besenwagen. Da gibt es dann mit dem Code besenwagen30 30% auf die Käufer, auf den Verkäuferschutz. Und ich bin absoluter Fan von der Seite und mein Vater auf jeden Fall auch, weil der hat jetzt wirklich einen Kreislauf zu Hause. Und da werden viele Räder umgesetzt, sagen wir mal so.
Stauf approved. Jo, schaut in die Shownotes, alles wie immer drin. So, nach einigen Konnektivitätsproblemen Richtung Hürth, herzlichen Gruß an die Fernwärme, haben wir es jetzt geschafft, Nils Polit in den Besenwagen zu holen, zwischen den 2 wichtigsten Rennen des Frühjahrs und ich bin sehr dankbar, dass er uns hier Gesellschaft leistet und sich die Zeit nimmt. Mega geil. Ich glaube, hat man auf jeden Fall nicht oft als Radsport-Fan so einen direkten Einblick. Servus, Nils.
Hi, Nils.
Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Wie ist es?
Was sagen die Beine?
Ja, was sollen die Beine sagen? Es waren jetzt drei harte Rennen in den Flandern. Vier harte. Mit dem E3-Preis, mit Gent-Wevelgem, Dwarsdorf-Flandern und jetzt die Runde von Flandern. Ja, waren intensive Tage und von daher sind die Beine ein bisschen müde. Die letzten zwei Tage waren dann eher mehr Ruhe angesagt.
War das geplant, dass du alle Rennen fährst? Weil das war jetzt schon ein krasses Programm auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich war es geplant, aber ich habe schon so so ein kleines Fazit daraus gezogen, dadurch, dass die Rennen immer härter werden und immer aggressiver gefahren werden, ich glaube schon, dass man dort, also ich sag mal so, Gent-Wevelgem, das ist sowieso das Rennen, wo es in der meisten Zeit halt irgendwie im Sprint ankommt, außer man ist so stark wie Mats Pedersen, dass man ganz alleine dort ankommt. Aber halt, ich glaube, hätte ich Gent-Wevelgem ausgelassen, wäre es natürlich schon deutlich besser gewesen, auch von der Erholung halt Richtung dann Dwarsdorf-Flandern und der Flandern-Rundfahrt.
Ja, aber jetzt hast du eine ganze Woche bis Roubaix.
Genau, so sieht's aus. Ja, die brauche ich auch.
Ja, wie sieht die Woche aus bei dir? Außer Geburtstag von der Oma.
Ja, nach Sonntag Sonntagabend sind wir alle nach Hause gereist. Gestern sah ich schöne Kaffeefahrt auf dem Rad. Heute habe ich einfach meine Beine 30 Minuten auf der freien Rolle fallen lassen. Das mache ich immer mal ganz gerne, weil man dann in 30 Minuten eigentlich das in den Beinen hat, wenn man das, was man auch in einer Stunde quasi draußen schafft. Habe ich heute einfach die freie Rolle dafür genutzt und morgen wird dann nochmal schon was härter trainiert, vielleicht ein bisschen hinter Moped. Und ja, dann geht es am Donnerstag schon wieder Richtung Waregem und dann Freitag den Recon, wo wir uns die letzten 90 Kilometer angucken werden. Und dann Samstag heißt dann nur noch ausruhen, eine kleine Vorbelastung fahren und dann Sonntag Vollgas.
Dass es noch freie Rollen gibt? Oder ist das noch so ein Überbleibsel?
Ja, in dem Haushalt gibt es wahrscheinlich mehrere noch.
Ja, es gab mal mehrere, aber jetzt ist noch ein Überbleibsel ist noch da. Ja, aber wie gesagt, ich mache das ganz gerne, weil...
Bei deinem Vater gibt es doch bestimmt noch ein paar.
Ja, ich mache das immer ganz gerne noch, weil man einfach eine hohe Drehzahl noch da fährt, eine hohe Trittfrequenz und mir macht es mehr Spaß als eine feste Rolle tatsächlich.
Ja, nicht schlecht. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so ein Teil.
Habt ihr denn Sonntag schon ein kleines bisschen gefeiert oder wird das jetzt nochmal so richtig aufgeschoben?
Tatsächlich ist immer Sonntag, haben wir zwar noch im Bus gewartet, bis Tadej von der Siegerehrung wieder kam, haben ihn noch kurz gratuliert, aber er wollte auch schnell nach Hause, von daher haben wir kein bisschen gefeiert. Ich sag mal, das ist so ein bisschen Alltag halt auch geworden bei Tadej, dass er halt ein Monument gewinnt, von daher ist es halt nichts mehr Besonderes groß. Klar freuen wir uns mega, dass wir Flandern-Rundfahrt gewonnen haben als Team mit dem Monument. Aber wer so oft halt ein Monument schon jetzt gewonnen hat, ich denke, das ist schon was sehr Bedeutendes für ihn. Aber es wird nicht mehr groß gefeiert. Der Rennkalender ist so eng. Alle wollen so schnell wie möglich nach Hause, sich zu erholen. Und groß gefeiert, so wie früher, wird, glaube ich, gar nicht mehr.
Wie oft bist du denn hin und her gependelt jetzt zwischen Belgien und Köln oder Hürth? Das finde ich zum Beispiel krass, dass ihr jetzt alle, also klar, jetzt Roubaix ist eine ganze Woche dazwischen. Aber eigentlich könnte man ja auch sagen, okay, die heilige Woche verbringt man dann auch in Belgien, ne? Aber dann wär's wahrscheinlich ziemlich lange auch weg.
Ja, genau. Also bei mir ist es eigentlich so, dass wir gesagt haben, Oder unser Team ist da relativ frei. Wir können uns das ein bisschen frei auswählen. Ich bin zum Beispiel auch nach Gent-Wevelgem sonntagsabends nach Hause gefahren und bin dann dienstags morgens, nachdem ich die Kinder wieder in den Kindergarten gebracht habe, nach Belgien hochgefahren. Das ist einfach so, einen Tag zu Hause sein, einen Tag relaxen, mal was anderes machen. Die ganze Zeit da im Hotelzimmer zu liegen, man kann sich kaum bewegen dann. Das ist auch dann so ein bisschen... Ja, irgendwann mit der Zeit nervt das dann und da freut man sich natürlich dann schon, wenn es dann trotzdem ja schon, ich meine, es sind 2,5 Stunden Fahrt, je nachdem, wie man fährt, kann man es auch in 2 Stunden schaffen. Da ist es natürlich dann schon schöner, dann mal nach Hause zu fahren.
In Belgien ist doch Tempolimit, Nils.
Ja, die Rechnungen, die kommen immer dann später.
Ich wollte gerade sagen, die messen ja die Dauer, die haben so Abschnitte, wo die das messen, ne? Das weißt du hoffentlich.
Ja, genau. Das weiß ich. Und wie gesagt, ich hab's noch nie geschafft, aus Belgien wiederzukommen und keine Rechnung zu bekommen.
Ja, ich bist ja bezahlt dafür, dass du so schnell fährst. Wie kann ich mir das vorstellen eigentlich? So, das würde mich jetzt mal interessieren. Du timest ja so deine Form. Keine Ahnung. Man hat ja irgendwie so einen gewissen Zeitraum, wo die Form so richtig hoch ist dann. Ich kannst du ja vielleicht gleich selber mal sagen, wie viel das ist. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, I don't know. Oder sogar noch länger. Aber eigentlich ist ja jetzt das quasi so die wichtigste Woche, sagen wir, Flandern und Roubaix. Ist die Form eher so schon so vorher auf diese vielen Rennen auch schon so hoch getimt, dass du die schon mit Topform mitnehmen kannst, oder ist es auf jetzt und Roubaix ist schon so am absoluten Ende dieses Zeitraums und du brauchst dann auch die Ruhe? Wie ist das bei dir?
Ich muss sagen, eigentlich seitdem ich ich glaube, ich fahre seit 6, 7 Jahren fast das gleiche Rennprogramm. Immer auch mit Paris-Nizza vor den Klassikern. Von daher weiß ich schon ganz genau, wie die Form sich aufbaut. Und meistens ist es so, dass ich Richtung Paris-Nizza schon in einer richtig guten Verfassung bin und dann nach Paris-Nizza in Topform bin. So war es jetzt auch dieses Jahr, auch wenn es jetzt in den Ergebnissen nicht so wieder gespiegelt hat, wie ich es mir erhofft habe. Aber so sind halt die Klassiker. Aber trotzdem teilt man das eigentlich so, dass man bei Paris-Nizza schon auf einem guten Level ist und dann, ja, Paris-Nizza gibt dir dann eigentlich den letzten Rest und dann geht es eigentlich dann auch relativ schnell hoch dann und man hat dann gerade auch mit der Woche halt, die Paris-Nizza hat halt auch die gewisse Rennhärte.
Wenn du sagst, hast dir ein bisschen mehr erhofft, wie waren das so generell mit der Herangehensweise? Ich meine, letztes Jahr war es halt super erfolgreich wieder bei den Klassikern. Dann war ja bestimmt dieses Jahr ab irgendeinem Punkt klar, Pogi kommt zurück ins Klassiker-Team. Was hat sich da so im Team so ein bisschen verändert? Ich meine, es ist ja eh krass, ne? Wenn man das Line-Up jetzt zum Beispiel von der Flandern-Rundfahrt anguckt, 3 Mann, die letztes Jahr in den Top 5 waren, siehst du dann auf einmal so Mikkel Bjerg, der fängt schon nach Kilometer 0 quasi an zu helfen. Du musstest dich ja dann auch irgendwann quasi komplett aufopfern. Ja, erzähl mal, so ab welchem Zeitpunkt war das eigentlich klar, dass sich so deine Rolle jetzt in dem Frühjahr auch wieder ändern wird?
Ja gut, eigentlich mit der, ja, nachdem Tadej gesagt hat im Dezember, dass er die Klassiker wieder bestreiten möchte. Ich meine, wir haben auch das Klassiker-Team halt verstärkt mit Florian Vermeersch, der noch extrem stark ist, Tim Wellens, Mir, Navares, Mieke Bjerg, Antonio Morgado, sind alles Fahrer, die halt vorne reinfahren können. Und man muss einfach sagen, wir hatten so ein bisschen Pech halt auch jetzt dieses Jahr bei den Klassikern mit Stürzen und halt auch Defektpech so ein bisschen. Aber das gehört halt mit dazu, das sind halt die Klassiker. Und im Endeffekt müssen wir halt, ja, ist es halt was ganz anderes, wenn Tadej am Start steht. Ich meine, er ist die Nummer 1 der Welt, er ist mit der weltbeste Radfahrer, den wir jemals hatten. Von daher opfert man sich auch gerne dann auf und man weiß ja, dass man auch belohnt wird für die Arbeit. Und von daher ist es natürlich dann deutlich einfacher zu sagen, okay, ich fahre für ihn, ich opfere mich hundertprozentig auf und man kommt halt auch ins Ziel und man weiß eigentlich zu 99%, er steht auch irgendwie auf dem Podium oder hat das Rennen halt auch gewonnen.
Das ist auch krass, ne? Also mit dem jetzt, zumindest mal in Flandern, gibt es auch gar keine andere Taktik, oder? Also alles andere so müde fahren, dass er am Ende einfach sein Ding macht. So irgendwelche taktischen Varianten machen eigentlich gar keinen Sinn, oder?
Genau, das hatten wir ja auch vorher besprochen. Wir hatten ihn ganz klar gefragt, ob man es, weil gerade in Flandern ist ja so, dass er irgendwann doch nochmal eine zweite Gruppe losfährt, auch wie es halt dieses Jahr war mit Ghana und Küng. Trentin ist ja auch so einer, der immer einen richtigen Riecher für die Gruppe hat. Da haben wir gefragt, sollen wir einen mit reinzicken oder sollen wir bei dir bleiben? Und da hat er ganz klar gesagt, nee, wir fahren unser Rennen, wir machen unser Ding. Und ja, das haben wir natürlich dann auch gemacht. Ich meine, wir haben im Sturz, in dem großen Sturz, ja, vor dem Eikenberg haben wir Tim Wellens verloren. Florian Vermersch ist lange hinterher gefahren. Da war es halt einfach so, dass wir ja auch schon eine gewisse Zeit umzwitschen mussten und dass ich natürlich auch schon deutlich früher fahren musste, als eigentlich geplant ist. Aber trotzdem natürlich Chapeau, dass er das dann so verendet.
Warst du ein bisschen überrascht, dass noch so viele dabei waren, so lang ins Finale rein?
Jein, man hat es ja so ein bisschen gesehen schon in den letzten Klassikern, dass die Leistungssicherheit extrem hoch ist. Wenn ich zum Beispiel den E3-Preis vergleiche, bin ich halt 20 Watt mehr gefahren als letztes Jahr. Und letztes Jahr werde ich ja mit 6. oder 7. Und wir haben halt auf die nächste Gruppe 3 Minuten Vorsprung oder 2,5. Und dieses Jahr fahre ich 20 Watt mehr und drehe mich auf der Zielgeraden um, war halt mit einer Gruppe unterwegs und auf einmal kommen 40, 50 Mann von hinten und die übersprinten uns so ein bisschen noch. Wo du halt einfach sagst, halt die Leistungsdichte ist halt so extrem gewachsen, gerade dieses Jahr. Man hat es auch am Anfang schon beim Opening Weekend gesehen, was da für große Felder eigentlich in den Sprint reinkommen. Das war schon, ja, schon krass zu sehen.
Was meinst du, woran liegt das?
Ja, ich denke, viele Teams konzentrieren sich jetzt drauf, haben sich halt so ein, ja, jeder geht jetzt mittlerweile, früher war es ja nicht normal, dass man jetzt im Januar oder im Februar in die Höhe geht. Mittlerweile ist jeder Fahrer, der bei den Klassikern ist, schon vorher in der Höhe, ist spezifisch im Trainingslager, fährt spezifisch Rennen. Das hat man vorher noch nicht. Und ja, das denke ich schon, dass das dort auf jeden Fall ja auch damit zu tun hat. Ja.
Oder würdest du vielleicht auch sagen, dass es mehr Fahrer gibt, die gerne die Klassiker fahren? Also ob die Größe der Klassikerfahrer oder der Leute, die Klassiker fahren, größer geworden ist. Also ne, früher wären GT, also so ein Gesamtwertungsfahrer von einer großen Rundfahrt halt eigentlich in absoluten Ausnahmefällen bei einer bei einer Flandern-Rundfahrt oder so mitgefahren. Und man sieht immer mehr so Allrounder-Typen, die dann halt auch bei den Klassikern irgendwie ja viel mehr mitmischen als früher hatte ich das Gefühl, gab es nur viel kleineren Kreis an Klassikerspezialisten.
Ja, das schon, aber das hat sich ja schon in den letzten 3 Jahren, kann man schon 3-4 Jahren halt ja deutlich verändert, wo dann auf einmal ein Alaphilippe halt zu den Klassikern kam oder selbst ein Valverde hat es ja damals mal probiert gehabt, weil ich noch stand bei Dwarstorf-Flandern mit am Start. Und ja, wenn man halt jetzt bedenkt, halt wer da am Start ist, ja, also Leute, die halt Gesamtwertungen gewinnen, das ist ja auch, früher war es ja so, da hat es einen Tom Boon, da hat es einen Fabian Cancellara, das war alles so Steine, Wolder und, ja, da gibt es so viele Namen, aber die waren alle zwischen 75 und, sagen wir mal, 85 Kilo, ja, die Klasse. Und jetzt, wenn du jetzt mich mal nimmst mit 82 Kilo, und dann steht aber jetzt ein Tade noch da mit 64 Kilo. Das sind halt 20 Kilo Unterschied. Und man muss ja schon bedenken, eine Flandern-Rundfahrt hat auch über 2000 Höhenmeter. Und ja, das ist natürlich dann schon für die Fahrer, die dann schwerer sind, halt auch gerade in den kurzen Anstiegen, die halt so um die 1 Kilometer bis 1,6 Kilometer lang sind, halt schon extrem hart. Das sind auch schon immer dann ja, Belastung halt von 3 bis 4 Minuten und ja, da kann man dann schon hart den Unterschied machen halt für die Fahrer, die es natürlich auch ein Stück leichter sind.
Denkst du, da ist Material auch ein Grund, warum die leichteren Fahrer da jetzt auch besser mitfahren können?
Ja, ich denke schon, dass das Material deutlich mehr abfedert als früher. Wenn man bedenkt, früher sind sie mit 22er Reifen da drüber gefahren oder 21er Schlauchreifen. Ja, und jetzt fahren wir da mit 30er Tubeless Reifen mit weniger, ja, die dünnen Fahrer weniger als 3 Bar. Also ich denke schon, dass das ein großer Unterschied ist, dass die natürlich die Steine, die Kopfsteinpflaster auch dann ja deutlich weicher oder sich die Kopfsteinpflaster halt deutlich weicher fahren lassen.
Also seid ihr jetzt in Flandern seid ihr 30 mm gefahren?
Wir sind 30 mm tubeless gefahren,
okay. Genau. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, dass ihr jetzt die ganze Klassiker-Saison nicht dieses Aero-Rad gefahren seid. War das irgendwie...
Ja.
Ich meine, man hat es ja auch noch nicht bei allen Fahrern gesehen, so dieses Jahr, ne? So ist das andere einfach... Also besser für die Klassiker, würdest du sagen? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden?
Also ich komme besser mit dem anderen Rad klar, mit dem V4 RS, das, was wir jetzt gerade haben, anstatt das Aero-Rad, weil es einfach ein Stück weiteren Radstand hat und sich dadurch ein bisschen ja, leichter halt übers Pflaster fahren lässt. Und natürlich auch das Gewicht spielt da auch noch eine kleine Rolle. Ja, dass man schon 600 Gramm leichter das Rad ist als das Aero-Rad. Und das merkt man natürlich dann schon bei den, wie gesagt, gerade bei einer Flandern-Rundfahrt oder halt auch bei den anderen Rennen, die dann knapp an die 2000 Höhenmeter haben.
Was geht am Sonntag?
Ja, nochmal, ich wollte eben schon wissen, das ist ja auch eine Frage Richtung Sonntag. Ist bei Roubaix dann nochmal ein breiterer Reifen geplant? Weißt du das schon? Geht ihr weiter mit dem Setup von der Flandern-Rundfahrt ran?
Nee, Roubaix fahren wir in 32er. 32er Tubeless Conti.
Wir sollten vielleicht nochmal, bevor wir jetzt auf Roubaix kommen, vielleicht nochmal so ins Geschehen der Flandern-Rundfahrt nochmal reingehen auch. So wie, du hast schon gesagt, du musstest früher fahren, als du wolltest. Ich hatte vorhin noch so die Rückfrage, als du gesagt hast, Tadej hat gesagt so, nee, wir fahren unser Rennen. Ist das so, also macht er da selber die Ansagen? Ist das so im Rennen, dass er das dann übernimmt direkt? Sagt er vorm Rennen schon selber, was los ist? Kommt das von der sportlichen Leitung?
Nee, die sportliche Leitung spricht natürlich mit Tadej und natürlich auch spricht Tadej mit uns. Und da haben wir ihn ganz klar gefragt, halt, wie er das Rennen haben möchte. Und da gibt er auch immer ganz klare Antworten. Und so setzen wir das auch um. Ja.
Ja. Finde ich ja immer ein bisschen langweilig. Also ich fände es ja mal super spannend zu sehen, wenn ihr jetzt so mal so ein Rennen auch taktisch fahren würdet. Ich meine, klar, dann am Ende kann es natürlich passieren, dass Tadej nicht gewinnt, aber mit der Besetzung könnte man natürlich auch mal ein bisschen spielen. Aber ich glaube, das hat sich einfach auch verändert, ne? Wenn du siehst, dass am Ende letztendlich ist es ja nur noch ein Ausscheidungsfahren. So. Klar fahren die immer noch oder fahrt ihr immer noch unglaublich schnell die Anstiege rauf, aber am Ende ist es ja wirklich so, der fährt der einfach, bis alle vom Hinterrad abfallen. So, das ist ja eigentlich so seine Taktik, muss man sagen. Ist ja jetzt nicht so, okay, hier attackiere ich jetzt und dann bin ich weg oder so. Also ist ja am Ende, also zum es sind einfach alle vom Hinterrad explodiert, muss man sagen. Also der letzte war dann Van der Poel, der auch richtig aufgegangen ist. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Das ist schon krass. Also dann auch, ich meine, er hat jetzt keine Leistungsdaten so richtig rausgegeben, aber ich glaube, Tadej hatte zumindest mal seinen Kalorienverbrauch jetzt bei der Flandern-Rundfahrt noch veröffentlicht. Das waren über 7000 Kalorien. Also bei einer Fahrzeit von knapp unter 6 Stunden. Ne? Das ist schon krass.
Ja, also es war schon extrem hart, ja.
Was weißt du, was hast du da verbraucht jetzt?
Dadurch, dass ich einen kleinen Sturz hatte vor dem ersten Mal Überfahrt Quaremont, musste ich mein Rad wechseln und da hatte ich leider keinen Powermeter mehr. Aber es muss schon hoch gewesen sein, weil ich die ersten 3 Stunden oder 3,5 Stunden hatte ich auch knapp über, ja, oder knapp an die 300 Watt Schnitt. Und danach ging das Rennen ja eigentlich erst los. Also gehe ich auch schwer davon aus, dass es um die 6.500, 7.000 gewesen sind.
Ja. Kannst du jetzt sagen, was du alles gegessen hast?
Boah, nee. Gerade bei sowas, da haut man einfach nur noch rein, die Gels, die man bekommt oder das zu trinken. Mhm. Da weiß man gar nicht mehr, was man gegessen hat.
Ja, vielleicht kannst du mir eine Frage beantworten, die sich mir so selber gestellt hat. Ich sehe ja so Radrennen vom Fernseher und dann siehst du so Finale, die letzten 2 Stunden, ist jetzt tatsächlich so egal welches, ob jetzt so Frühjahrsklassiker oder auch andere Etappen. Ich sehe eigentlich am Schluss, vielleicht fällt es mir einfach nur nicht auf oder es ist komischerweise nicht in der Kamera, aber ich sehe keinen mehr essen. So, ist am Schluss nur noch im Finale nur noch über die Flaschen die ganze Energie oder, also ich sehe keinen mehr ein Gel essen am Schluss irgendwie, die letzten 2 Stunden.
Boah, ich glaube schon, dass sie noch Gels essen, also
ja.
Davon, also ich glaube, dass das, ja, vielleicht nimmt die Kamera das nicht auf, aber Gels werden schon noch gegessen. Das,
okay.
Meistens ist es ja auch so, dass halt so quasi, wenn es an der Flasche oder wenn wir noch eine Flasche annehmen, dann haben die ja direkt ein Gel noch dran. Entweder die schmeißen ja das direkt weg oder halt...
Ja, das ist auch voll oft, dass du eine Flasche nehmen und halt das direkt wegschmeißen.
Ja. Genau. Aber halt, wenn du 2 Flaschen halt nimmst, hast du ja deine 60, oder wenn du 3 Flaschen in den letzten 2 Stunden, hast du ja deine 180 Gramm Kohlenhydrate.
Ja, ja.
Das ist ja quasi schon 90 Gramm, die du gegessen hast. Ja.
Ist denn am Anfang vom Rennen, gibt es auch noch normale Sachen zu essen? Also so, keine Ahnung, vor 10 Jahren war ja so ein Silberling irgendwie so Klassiker, würde ich mal sagen, ne? Dass du irgendwie so eine Waffel oder irgendwie irgendwas Süßes da bekommst, aber halt so ein normales Essensprodukt. Gibt's das noch oder ist es nur noch Performance Food im Rennen?
Boah, bei uns gibt's schon noch die schöne Stulle mit Nutella.
Ah, geil.
Die gibt's noch. Ja, und dann halt das, was jetzt jedes Team halt macht, dieser Reis oder dieser Puffreis aus Marshmallow und halt dieser, ja, Puffreis halt da drin, der auch eigentlich ganz, ganz lecker ist, ja, was gerade wieder modern geworden ist oder in ist, ja.
Hm. Zum Glück fahre ich nicht mehr. Da war das Menü früher größer. Aber halt war nicht so viel drin, ne? Das, ja. Ja. Ja, vielleicht gucken wir mal Richtung Roubaix. Gibt's da für mich ein bisschen mehr taktische Spielereien vom Team UAE? Oder wird das auch wieder ein Ausscheidungsfahren bis auf die Bahn?
Ja, Roubaix ist ja eigentlich ein Ausscheidungsfahren, ne? Das muss man ja dazu sagen. Also da ist ja jedes, auf jedem Sektor scheiden wieder Fahrer aus. Durch Defekt oder durch Erschöpfung, durch Sturz. Also von daher, Roubaix finde ich halt eigentlich noch ein krasseres Ausscheidungsfahren als die Flandern-Rundfahrt. Und ja, also ich bin extrem gespannt, wie Roubaix laufen wird, weil es halt auch das erste Mal ist, dass Tadej überhaupt Paris-Roubaix fährt. Und er ja klar jetzt sich die Strecke jetzt ein paar Mal angeguckt hat, aber halt noch nie halt im Rennen Erfahrung da drin gesammelt hat.
Bist du denn mal mit ihm und, so ein Recon gefahren?
Nee, leider nicht.
Also weißt du auch gar nicht, wie er so über flaches Pflaster fährt. Also ich meine, die paar Stücke bei der Flandern-Rundfahrt sind ja nicht so wirklich vergleichbar, ne?
Ja, ich weiß nur, dass er mit Tim Wellens ja den Recon gemacht hat. Da sollte ich eigentlich auch hin, aber da hatte ich meine Hand ein bisschen kaputt nach der Mallorca-Challenge. Und danach schrieb er nur, haha, I dropped Tim 27 times. Also.
Okay.
Und ja, also ich weiß, wie es hart ist, wenn du selbst jetzt ein normales Pflaster in Flandern mit ihm fährst, ja, wie jetzt ein Haarhook oder sowas, was ja auch gerade ist, was jetzt nicht von der Kategorie Roubaix-Pflaster ist, aber halt trotzdem, ja, ist es schon, also er kann es schon, ja, das muss man schon sagen.
Okay. Aber eigentlich wollte ich damit ja nur fragen, ob wir Nils mit ein bisschen mehr Freiheiten sehen können am Wochenende. Vielleicht mal so Early Break oder so, was er in Roubaix schon immer weit fahren kann, ne? Ist ja bekannt.
Ja, das wäre so eine Sache. Schauen wir mal. Ja. Nee, also wie gesagt, wir haben noch gar nicht über Roubaix gesprochen. Jetzt war erstmal Flandern für uns das erste große Ziel. Roubaix kommt jetzt. Und dann schauen wir mal, wie es geht. Aber ja, ich denke, ja, müssen wir einfach mal gucken, wie das Rennen verläuft. kann man schwer sagen.
Jetzt mal Selbsteinschätzung.
Ich glaube nicht, dass wir es halt so von vorne fahren werden, wie halt jetzt bei der Flandern-Rundfahrt. Ja. Gerade halt auch, weil jetzt bei Roubaix jetzt die Wettervorhersage, was bisher ist, haben wir komplett Rückenwind. Das heißt, es wird sowieso, jeder will in die Gruppe rein. Es wird ein großer Kampf um die Gruppe. Und dann fängt schon, ich denke mal, wird die Gruppe auch erst nach 80, 90 Kilometer wieder gehen und dann fängt das Pflaster schon an. Von daher denke ich schon, dass es einfach ein großes Ausscheidungsfahren wird. Und da müssen wir einfach versuchen, so viele Fahrer wie möglich ins Finale reinzukriegen. Und was wir dann im Finale machen, das müssen wir dann schauen.
Alles klar, ja. Eine Sache, die im Frühjahr bei dir vielleicht noch ein Highlight war, wo ich leider verpasst habe, schnell mein Handy rauszuholen, war der Kölner Rosenmontagszug. Da bist du nämlich auf einmal an mir vorbeigefahren, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Bist du ja, das erste Mal mitgegangen?
Ich bin das erste Mal mitgegangen, ja. Ich wurde jetzt schon 3 Jahre hintereinander eingeladen und habe es leider nie geschafft, weil halt immer die Algarve-Rundfahrt da drauf war. Und jetzt war es genau der Montag nach dem Opening-Weekend. Von daher hieß es nach Köhne-Brüssel-Köhne schnell nach Hause erholen und dann montags groß Montagszug.
Ja, hat bestimmt Spaß gemacht, oder?
Ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also da einmal auf so einem Wagen und da mitzufahren, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, einfach, man muss auch sagen, ich hatte danach echt Muskelkater, weil du einfach 4,5 Stunden da Kamelle rausschmeißt, habe ich am Tag danach echt meine Arme gemerkt.
Ja, nicht schlecht, Muskelkater vom Werfen. Ja, wie hast du dich denn sonst so, wie fühlst du dich in der Mannschaft? Ich meine, du bist ja jetzt natürlich mega erfolgreich letztes Jahr gestartet, dann bist du die Tour mitgefahren, wo ihr gewonnen habt. Hast ja mittlerweile wahrscheinlich, oder hast in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich auch schon einen hohen Stellenwert in der Mannschaft. So, wie fühlst du dich? Alles gut da? Oder gibt es irgendwas zum Meckern? Nee. Eigentlich nicht. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich fühle mich richtig wohl in der Mannschaft. Das ist ja einfach eine große Familie und es werden auf Dinge eingegangen, die Fahrer dann auch vielleicht mal oder auch, also quasi auch jetzt auch für mich halt, für mich ist die Familie, hat einen hohen Stellenwert einfach. Und da wird halt einfach halt auch drauf geachtet, dass der Fahrer an sich halt auch glücklich ist und jetzt keine Überkopfschlagaktionen gemacht werden. Und ja, das ist einfach extrem gut für mich. Der Staff ist extrem nett. Es ist wie eine Familie, wenn man da hinkommt. Man freut sich, dass man zum Rennen fährt und super nette Teamkollegen. Aber ich meine, das macht das Ganze auch natürlich einfach, wenn man so erfolgreich ist, wie wir es halt gerade sind. Ja, wenn man fast jede Woche halt irgendwie 1 oder 2 Siege feiern kann im Team, ist die ganze Motivation natürlich auch vom Staff und von den Fahrern natürlich extrem hoch, ja.
Du kannst jetzt vielleicht einem von unseren Hörern mit absolutem Insiderwissen eine Frage beantworten. Premium-Preisfrage hier. Wir kriegen immer so Hörerpost. Und einer hat eine Entdeckung gemacht diese Woche. Er hat uns so 3 Fotos geschickt von Mathieu van der Poel und hat so geschickt, ey, guck mal genau hin. Auf der Richard Mill ist immer dieselbe Uhrzeit. Das ist ein Dummy. Ist das bei, und dann schrieb er noch so eine Nachricht später so, ey, ich glaube bei Pogi auch. Also Nils, ist das ein Dummy im Rennen?
Nein, ist es nicht.
Okay.
Es sind Originaluhren.
Dann hat Mathieu einfach vergessen, die Batterie zu wechseln.
Bei einer Automatikuhr, ne?
Ja, das kann sein. Dieselbe. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall sind es sehr beliebte Uhren. Es war ja vor 2 Jahren, wurde der Tade auch eine bei Paris-Nizza geklaut aus dem Zimmer. Ja, das war schon, ja. Manchmal wäre uns, glaube ich, lieb, wenn es lieber ein Dummy wäre.
Ja, also wir haben ihn ja bei Strade auf die linke Seite fallen sehen. Da haben auch schon direkt Leute geschrieben, so, hat die Uhr jetzt Kratzer?
Sie hat tatsächlich einen kleinen Kratzer.
Ja, bleibt nicht aus, ne? Bleibt nicht Alright. Aus.
Ja. Bleibt nicht aus, genau.
Wie geht's?
Die ist noch wertvoller.
Wie geht's nach den Klassikern weiter? Also hast eben schon gesagt, 7-8 Jahre lang gleiches Rennprogramm. Das heißt, dieses Jahr wieder dann Richtung Tour im Sommer?
Genau. Ja, wird dann mal wieder die Tour de France für mich. Nee, ich werde jetzt nach den Klassikern, werde ich jetzt erstmal ein bisschen mich erholen, ein bisschen Pause machen. Ja, mal den einen oder anderen Tag halt auch nicht aufs Fahrrad steigen. Mal den Garten auf Vordermann bringen. Nee, und dann werde ich in Schwarzwald fahren, dort ein bisschen trainieren vor Frankfurt-Eschborn. Ich meine, es sind zwar jetzt nur dann 8 Tage, aber halt trotzdem ja schon mal einige Höhenmeter im Schwarzwald dann verbringen, halt dort vielleicht ein bisschen längere Anstiege fahren. Dann halt zu Frankfurt-Eschborn und dann werde ich nochmal 3 Wochen hier sein zu Hause und ja, dann werde ich zwischendurch, kann man ja hier verkünden, rund um Köln noch fahren mit der Nationalmannschaft, was dann auch natürlich immer so ein kleines Highlight halt auch dann für mich ist. Und ja, dann geht es in Höhentrainingslager, von der Höhentrainingslager dann zur Dauphiné, Deutsche Meisterschaft und Tour de France.
Habe ich ja auch schon Gerüchte gehört, dass du dir da ein paar Helfer gewünscht hast für die Flandern-Rundfahrt, nicht für die Kölsche Flandern-Rundfahrt, ne? Für Rund um Köln.
Ja. Es sind noch 2 Startplätze frei, wenn du willst.
Nee, ich war jetzt gestern mit dem Rad auf der Strecke nochmal von der Flandern-Rundfahrt. Ich bin mit 2 alten Teamkollegen da, also aus der Jugendzeit, mal das abgefahren und ich glaube, ich würde dir nicht lange eine Hilfe sein können.
Ich habe gehört, dieses Jahr fahren wir die Panzerstraße raus.
Echt? Also, genau, ich habe es gesehen. Klar.
Echt? Wahnsinn.
Ja.
Bis Loma kommst du, Andi.
Ja, nee, die Zeiten sind vorbei.
Ja, ich freue mich auch schon drauf, eigentlich rund um Köln, aber ich fürchte fast, wir sind in Berlin. Paul hat uns leider irgendwie verplant.
Ja, das ist natürlich schade.
Kann ich alles haben. Nils, wie alt wird deine Oma morgen? Wenn du das verraten willst.
91.
Also kein runder Geburtstag.
Toll.
91, kein runder Geburtstag.
Ja, kein aber runder. Ab 90 sind alle.
Sind alle schon stolze, stolze Alte. Da muss man
ja,
jeden Geburtstag
wenn die Folge
feiern.
Hier erscheint, dann kann man ja sagen, herzlichen Glückwunsch. Ne? Unbekannterweise genau. Nach Hürth. Oder wo musst du da morgen hin?
Nee, in Deutz wohnt sie. Die Oma.
Ah, okay. Auf der Schelsig.
So sieht's aus.
Ja, sieht auch so aus, als ob das Internet in Hürth gerade nur für eine halbe Stunde gereicht hat. Ah, nee, da ist es wieder.
Datenvolumen ist aufgebraucht. Ja,
herrlich.
Reicht auch. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage an dich zur Einschätzung. So Flandern-Rundfahrt haben wir jetzt gesehen, so bergauf hat er Mathieu abgehängt. Jetzt mal ganz ohne Team Nationalstolz, was denkst du in Roubaix? Du bist der mit Rennerfahrung. Wird's klappen? Wird's einfach werden? Wird er sie los oder nicht?
Es wird auf jeden Fall, ich sag mal jetzt, nicht so souverän wie bei der Flandern-Rundfahrt. Ich denke auch gerade Van Aert wird nochmal ein Stück besser sein. Er kommt halt jetzt, ist die dritte Woche nach der Höhe, nachdem er in der Höhe war. Mhm. Man hat jetzt schon einen Unterschied gesehen bei der Flandern-Rundfahrt, dass er deutlich stärker war als die Woche davor. Mathieu, immer stark.
Aber da ist die Form auch schon so lang so gut, ne? Das ist,
die ist schon lang gut. Von daher muss man schauen. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen. Ich gehe schon davon aus, dass er die abhängen kann, ja.
Vielleicht dann nochmal an die Frage von vorhin an dich angeschlossen. Wie lang kannst du diese gute Form ziehen?
Jetzt bis Roubaix und dann ist vorbei.
Okay.
Auch mental.
Wie viel ist das dann? 3-4 Wochen von Nizza das, ab?
Genau, das sind ja 4 Wochen, ja.
Ja, okay.
Ja, also 4 Wochen kann man eigentlich immer eine Form relativ hoch halten.
Ja.
Und dann wird's mental aber auch irgendwie so ein bisschen. Manche können das länger, aber danach wird es schon dann auch zäh, muss man sagen. Also
ja.
Dann muss man nicht immer jedes Gramm abwiegen und. Dann will man auch nochmal ein bisschen normal leben.
Und da würde ich jetzt nochmal fragen, vielleicht als Abschlussfrage, was ist denn das, was du dir jetzt die ganze Zeit verkneifen musstest, worauf du dich danach am meisten freust? Also zum Beispiel Mats Pedersen nach Roubaix holt er sich erstmal einen 20er Chicken McNuggets. Das ist so eine Tradition bei dem.
Ja, das könnte bei mir auch passieren.
Aber ist das so das Ding oder hast du es gar nicht, sondern einfach mal so komplett einfach raus aus dem
Ich freue mich einfach nächste Woche einfach schön, ja, schön einfach mal den Grill anzuschmeißen und ja, egal ob da jetzt mal 2 oder 3 Bratwürstchen verspeist werden oder etwas anderes Schönes. Ja, oder einfach einen leckeren Nudelsalat oder so einen schönen Kartoffelsalat dazu, weißt du, das ist halt, ja, der kann dann halt auch mal sich gegönnt werden, dann halt jetzt für 1,5 Wochen. Danach wird es wieder abgetrainiert.
Ein Mann des Volkes.
Sehr schön. Sei dir gegönnt.
Ich würde sagen, wir wünschen sehr viel Erfolg.
Danke dir. Ja, danke euch.
Beim letzten Arbeitstag.
Ja, für erstmal, ne? Danach geht's weiter. Ja, das glaube ich. Ich hoffe nicht, dass ich in den Besenwagen einsteigen muss.
Nee. Wir hoffen auch nicht. Das hast du ja jetzt schon abgehakt.
Sehr gut.
Alright, dann viel Spaß am Sonntag.
Vielen Dank und viel Glück am
Sonntag. Wir sehen und hören uns. Mach's gut. Danke.
Jo, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.
Jetzt habe ich Bock zu grillen.